warum Borussia Mönchengladbach? Einfach, weil es ein lässiger Verein ist. Weil ich glaube, das ist einer der größten Vereine in Deutschland ist, was Geschichte, was Fanpower betrifft. Weil ich glaube, dass das ein Verein mit großem Potenzial ist.
Derby-Sieger, Derby-Sieger, hey, hey, Derby-Sieger, Derby-Sieger, hey, hey.
Heute haben wir richtig einen auf den Deckel gekriegt, so richtig. Und das muss bei uns auslösen, dass wir dieses Gefühl nie mehr wieder haben wollen in nächster Zeit.
Gladbach jetzt mit dem Freischuss hoch, hat oder nicht? Es gibt Elfmeter für Gladbach. Es gibt Elfmeter für Gladbach.
Player verlängert für Thüram. Lucky Punch Gladbach.
Zakaria flankt ihn rein. Hinten gut verlängert.
Thüram! Tor!
Union hat das ganz fleißig, sehr leidenschaftlich zu Ende verteidigt und in der Summe kann man dann schon auch von einem verdienten Sieg sprechen.
Ich habe mir gar nicht viele Vorsätze gemacht. Ich freue mich einfach auf ein neues Jahr. Viele spannende Aufgaben, tolle Challenges und mit dem Team sportlich, aber auch privat. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir alle gesund bleiben.
In der Summe ein sehr gutes Spiel von uns, ein intensives Spiel insgesamt gegen einen sehr starken Gegner. Das haben wir gewusst. Ich bin froh, dass Dortmund nicht nochmal kommt. Dreimal reicht und dreimal knapp mit guten Leistungen und ohne Ergebnis. Jetzt holen wir uns die Punkte dann woanders zurück. Dankeschön.
Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, das Coronavirus verändert zurzeit das Leben in unserem Land dramatisch.
Das tut natürlich dem jeweiligen Verein und damit auch Borussia Mönchengladbach weh. Das muss man einfach sehen.
Dieser Spielbetrieb ist kein normaler Spielbetrieb. Er wird weiter unter den Vorzeichen des Coronavirus stattfinden. Jedem in der Liga muss klar sein, wir spielen auf Bewährung und jeder Spieltag ist eine Chance zu beweisen, dass wir den nächsten verdient haben.
Ich glaube, wir alle Trainer hatten ein paar Fragezeichen und wussten nicht so richtig, wo stehen wir. Wir haben uns alle sehr gefreut, dass wir wieder ran dürfen.
In der 90. Minute hatte ich sogar Tränen in den Augen und ich fand das Bild so schön, wie die ganzen Ersatzspieler und alle, die zu Gladbach halten, die im Stadion waren, aufstehen und applaudiert haben. Nach 3 Jahren oder 3,5 Jahren Leihenzeit, bonjour, monsieur, Mamadou Doucouré, willkommen in der Bundesliga.
Und deswegen haben wir die Möglichkeiten, die wir uns erarbeitet haben, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und deswegen sind wir da, wo wir sind. Und deswegen ist das, was wir leisten, aus meiner Meinung wirklich sehr, sehr gut.
Und jetzt am Ende haben wir uns belohnt mit der Champions League. Und das ist was Außergewöhnliches, denke ich.
Ja, das war ein wilder Ritt durch die Saison 1920 von Borussia Mönchengladbach. Es gab sehr viele Hochs, ein paar Tiefs und über alles, über alle Momente der Saison, über die großen Geschichten, über die kleinen Geschichten wollen wir sprechen hier in dieser Saisonabschlussfolge im Pfostenbruch-Podcast. War ja auch unsere erste Saison. Ich bin Kevin und ja, Fabian ist zugeschaltet, wie immer. Grüß dich, hi.
Ja, grüß dich, Kevin. Ja, Wahnsinn. Also eine Wahnsinnssaison, ich glaube, die uns allen immer in Erinnerung bleiben wird. Ich glaube, in 50 Jahren werden wir noch von der Corona-Saison erzählen, die unterbrochen wurde, die mit Geisterspielen zu Ende ging und letztlich für Borussia mit einem hervorragenden vierten Platz.
Genau, das ist das Wichtigste am Ende, dass wir die Saison erfolgreich abgeschlossen haben, den Zweikampf, der es dann am Ende war, mit Bayer Leverkusen für uns entschieden haben. Eine tolle Saison gespielt, eine tolle erste Spielzeit unter Marco Rose. Darüber sprechen wir jetzt und wir sind diesmal nicht alleine, weil wir wollen das natürlich jetzt besonders groß machen, das Ganze, und noch weitere Expertise reinholen. Zugeschaltet ist Jonas vom Blog Schwarz-Weiß-Grün, ist dem ein oder anderen sicherlich bekannt. Grüß dich, Jonas, hi.
Hallo, danke schön für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich dabei sein kann.
Ja, beschreib mal ein bisschen was über dich. Du bloggst pausenlos quasi über die Borussia, bist da bei Twitter sehr aktiv zum Beispiel. Darüber haben wir uns auch kennengelernt. Beschreib mal so ein bisschen, was du da machst und deine Verbindung zu Borussia.
Seit jetzt knapp 4 Jahren betreibe ich halt die Seite schwarz-weiß-grün.de. Ist eigentlich dadurch entstanden, dass ich schon seit ich denken kann Gladbach-Fan bin. Und schon immer so im Netz unterwegs war, mich immer ausgetauscht habe mit allen möglichen Fans um diesen Verein halt.
Also du bist, seitdem du denken kannst, Borussia-Fan, das ja vereint dich mit uns sozusagen. Das trifft auf uns natürlich auch zu. Und ja, wer Schwarz-Weiß-Grün noch nicht kennt, der sollte das unbedingt auschecken. Hast immer sehr, sehr guten Content über Borussia, bist da immer mal am Nabel der Zeit. Und ja, kannst sicherlich das eine oder andere hier in den Podcast einbringen. Ich würde sagen, wir fangen mal chronologisch an. Wenn wir über die Saison sprechen, dann müssen wir ja auch natürlich beim neuen Trainerteam anfangen. Denn es war ein Umbruch, nachdem wir mit Dieter Hecking aufgehört haben, nachdem die Borussia den Vertrag nicht verlängert hat mit Dieter Hecking und mit Marco Rose in die neue Spielzeit gegangen ist, war das ja jetzt eine ganz besonders spannende Saison. Und Jonas, du bist direkt bei der ersten Trainingseinheit unter Marco Rose dabei gewesen. Was kannst du so zu dieser Vorbereitungszeit rückblickend sagen?
Also das, was mich wirklich als allererstes so beeindruckt hat, ist, wie Marco Rose aufgetreten ist in der ersten Einheit. Also ich war es bis jetzt nicht gewohnt, dass ein Trainer auftaucht und erstmal überhaupt die Fans begrüßt und sagt, wie viel Lust und Bock er auf diese Zeit mit diesem Verein hat. Und ja, was danach dann alles noch kam über die Testspiele herum, hat er jetzt eigentlich genauso weitergeführt. Nämlich immer die Fans mitgenommen, ja, super, dass ihr da seid. Ja, hat direkt einfach direkt gezeigt, er will mit Borussia und mit den Fans was erreichen.
Ja, Fabian, das war auch unser Eindruck, den wir dann so bekommen haben im Vorfeld der Saison. Also ich weiß noch, als wir nach Sandhausen gefahren sind, wir waren ja beim ersten Pflichtspiel unter Marco Rose auch im Stadion, hatten da eine lange Zugfahrt und dementsprechend viel Zeit, um ein bisschen zu fachsimpeln. Und genau das oder den Eindruck hatten wir damals auch gewinnen können, dass er ein sehr nahbarer Typ ist und irgendwie eine andere Generation verkörpert als Dieter Hecking.
Ja, ganz klar. Und das war uns natürlich dann schon klar. Wir hatten ja dann auch, als wir nach Sandhausen gefahren sind, schon die ersten Eindrücke auch von unserem ständigen Gastmoderator Dobby. An der Stelle viele Grüße. Dobby war natürlich auch als Trainingslager Moderator, als Trainingslager Gast nah an der Mannschaft, nah bei dem neuen Trainerteam. Und auch Dobby hat damals ja schon sehr von Marco Rose und dem gesamten Team geschwärmt. Und ja, wir sind mit sehr freudiger Erwartung Richtung Heidelberg gefahren, damals vor mittlerweile ja schon fast 11 Monaten im August letzten Jahres.
Ja, die längste Saison auch unseres persönlichen Fanlebens. Ich denke, das wird nur schwer zu toppen sein. Jonas, wie hast du denn dann so den Auftakt in die Pflichtspielphase wahrgenommen? Es gab ja durchaus namhafte Testspielgegner im Vorfeld mit Chelsea, mit Athletic Bilbao. Da merkte man schon, die Mannschaft braucht noch Zeit und der Pflichtspielstart war dann auch dementsprechend durchwachsen, kann man so sagen, oder?
Definitiv. Also es wurde auch vorher immer wieder kommuniziert von Max Eberl, Marco Rose, auch anderen Verantwortlichen, dass es eine entsprechende Zeit brauchen wird, bis die Spieler dieses neue Spielsystem, Rose nannte immer diese 4 Spielphasen, verinnerlicht hat. Und das hat man auch anhand des ersten 0:0 gegen Schalke auch gesehen, dass da noch nicht so alles wirklich griffig war. Und auch das 3:1 in Mainz war eigentlich genauso zu sehen. Man hat es ja im Endeffekt auch am Ende irgendwie mit Glück so ein bisschen rausgeholt. Aber es war dennoch, hat man so das Gefühl, es war eher so eine Art Arbeitssieg.
Ja, habe ich auch so wahrgenommen. Und wenn man vielleicht so dieses wechselhaft oder diesen wechselhaften Start zusammenfasst, 0-0 Schalke, 3-1 auswärts in Mainz, 1-3 Niederlage gegen Leipzig, das war irgendwie alles auf einem Niveau, beziehungsweise würde ich schon sagen, dass sogar das Leipzig-Spiel die besten Momente fabriziert hat spielerisch. Also gerade bis zum 0-1 Rückstand war das ein damals sehr starker Auftritt. Und ich weiß noch, wie enttäuscht ich an dem Freitagabend war, weil ich dachte, Mensch, das war bislang unser bestes Spiel. Und da hast du wirklich gesehen in Ansätzen, was diesen Rose-Fußball auch ausmacht.
Ja, das war ganz klar. Ich denke, das haben wir alle irgendwie so empfunden nach dem Schalke-Spiel, nach dem Sandhausen und dem Schalke-Spiel wusste noch keiner so ganz, wo es hingeht. Vom Gefühl her war es auch da schon gut und vom Gefühl her haben alle gesagt, die Ansätze hat man gesehen und man konnte da was sehen. Aber so, es war irgendwie nur ein Gefühl und irgendwie auch nur eine vage Hoffnung, möchte ich sagen. Also da interpretiert man natürlich dann auch schnell viel Positives rein, weil man diese positiven Gedanken darüber hat. Ich denke, wir haben es alle sehr positiv gesehen, auch in den Spielen schon. Und ja, so richtig aufwärts ging es für mich aber dann eigentlich erst ein paar Wochen später. Und das war nach dem größten Dämpfer dieser Saison oder einem der größten Dämpfer nach dem 0-4 gegen den Wolfsberger AC, unserem ersten Auftritt dann in der Europa League.
Ja, stimmt. Also der September war es. Also nach dem Leipzig-Spiel folgte ja die erste Länderspielpause. Dann gewinnen wir das Derby, das prestigeträchtige Derby in Köln 1-0. Da kann ich mich auch noch gut dran erinnern. Ich war damals auch im Stadion und ja, da hätten wir das Ding auch schon frühzeitig entscheiden müssen. War irgendwie eine Blaupause für weitere Spiele auch in der Saison, dass wir so ein Spiel dann nicht frühzeitig gekillt haben. Dementsprechend wurde es am Ende ein zittriges Ding. 1-0 gewinnen wir aber. Und dann dachte man, Wolfsberg kommt jetzt zur richtigen Zeit, schöner aufgelobt, man rotiert vielleicht ein bisschen, kassiert dann aber diese 0-4 Klatsche. Jonas, wie hast du dieses Spiel damals wahrgenommen und was hast du damals für Schlüsse gezogen, vielleicht für den weiteren Verlauf der Saison? Also hast du irgendwie daran geglaubt, dass das so eine richtig geile Spielzeit werden könnte oder dachtest du, boah Mensch, das sah jetzt aber mal ganz schlimm aus?
Also ich habe ehrlich gesagt, also speziell nach dem 0-4 in Europa League, dachte ich so, uff, also was ist da jetzt passiert? Ich konnte das gar nicht verarbeiten, weil das halt irgendwie total überraschend kam. Man hat jetzt überhaupt, also auch bei allem Respekt gegenüber dem Wolfsberger AC, wo wahrscheinlich auch gute Arbeit geleistet wird, man hatte schon damit gerechnet, dass das gewonnen wird, dieser Auftakt, auch weil eigentlich der Start in die Saison doch relativ gut lief. Und danach mit dem Derby-Sieg und auch mit dem, was danach noch folgt, mit, glaube ich, dem Düsseldorf-Spiel, wo Thuram dann noch aufgedreht ist, da dachte man eigentlich so, ja, es geht jetzt wieder aufwärts, aber man hat auch nicht das Gefühl, das gibt dann Ende dann die Champions League.
Ja, genau, so kann man es sicherlich zusammenfassen. Ich würde sagen, gerade dieses auf Wolfsberg folgende zweite rheinische Derby in der Spielzeit gegen Düsseldorf, das war unfassbar wichtig, weil man einfach da ein sehr schlechtes Spiel, zumindest 60 Minuten lang sehr schlechtes Spiel, am Ende noch 2-1 gewonnen hat. Ich weiß noch, damals, Fabian, wir hatten nicht zusammengeguckt, wir hatten in der Halbzeit irgendwie miteinander kommuniziert und waren wirklich völlig paralysiert, weil es nahtlos, fast nahtlos so weiterging wie beim 0-4 gegen Wolfsberg. Aber da muss man dann sagen, das zeigt in der Rückschau wieder, wie wichtig so ein Ergebnis einfach sein kann. Also ich weiß nicht, ob wir so eine Spielzeit, so einen Lauf bekommen hätten, wenn Thuram in der 87. da nicht noch das 2-1 macht und wir dadurch dann mit 10 Punkten aus 5 Spielen voll im Soll waren.
Ja, genau. Ich war damals zu diesem Heimspiel Doppelpack gegen den WAC und Düsseldorf in Mönchengladbach, habe mir beide Spiele angeschaut Und wir haben in der Halbzeit kurz geschrieben, weil ich auch ein wenig ratlos im Stadion stand und auch genau den Eindruck aus den ersten Saisonspielen hatte, das läuft ja ganz gut an. Und dann kommt diese 0-4 Klatsche und dann kommt diese erste Halbzeit gegen Düsseldorf. Und ich möchte so weit gehen und sagen, das war mit Sicherheit die schwächste Halbzeit unserer ganzen Saison. Und da war ich schon ein wenig ratlos und hatte da zu dem Zeitpunkt in der Halbzeit einiges an Zweifeln, dass das eine erfolgreiche Spielzeit wird. Thuram dreht das Ding und spätestens eine Woche später, als Borussia dann das 3-0 in Hoffenheim nachlegt, sind wir auf einmal wieder alle positiv gestimmt und die Saison läuft. Also ganz komischer Saisonbeginn irgendwie.
Ja, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass man knapp 2,5 Wochen nach dieser Schmach gegen den WRC Tabellenführer der Fußball-Bundesliga wurde, erstmals am 7. Spieltag durch das 5-1 gegen den FC Augsburg. Eine Pannenshow von Tomasz Kubek im Tor, ein Blitzstart von uns. Ich glaube, nach 13 Minuten stand es 3-0. Das war ein irres Spiel, eine irre erste Halbzeit vor allen Dingen. Dazwischen eingerahmt von diesem Hoffenheim- und Augsburg-Spiel ein weiterer dürftiger Auftritt in Europa, aber zum ersten Mal ein Last-Minute-Punkt für unsere Mannschaft bei Başakşehir hier Istanbul. Ja, und dann begann irgendwie so ein ziemlich heißer Herbst. Jonas, wie hast du diese Phase wahrgenommen, als dann da vor allen Dingen Spiel auf Spiel kam, als man dann den Pokal in Dortmund hatte, die beiden Aufeinandertreffen mit Rom? Das war für mich jedenfalls in der Rückschau eine sehr, sehr intensive Phase auch im Leben als Fan.
Dem kann ich eigentlich nur zustimmen. Es war wirklich sehr intensiv. Also ich meine, das war auch das Spiel, wo wir 1-1 in Rom gespielt haben. Ist es das?
Genau, das 1-1 in Rom war der dritte Spieltag, genau, und der vierte Spieltag in der Europa League war dann der 2-1-Sieg zu Hause, richtig?
Genau, das waren ja sowieso beide Partien. Allein der letzte Treffer per Elfmeter durch Stindl, dann der letzte Treffer zum 2-1-Sieg durch Thuram und dann halt die Pokalspiele gegen Dortmund, das Pokalspiel gegen Dortmund und das Ligaspiel gegen Dortmund. Ja. Die hatten ja auch alles in sich, wirklich.
Ja, die hatten vor allem nicht nur alles in sich, aus Fansicht dieses Başakşehir-Spiel. Ich fand, damit ging es so ein bisschen los. Da gab es ja dann diese unzumutbaren Szenen aus Istanbul, diese Einlasskontrollen, diese harten und startete auch so ein bisschen so eine unrühmliche Europapokalreise, die dann in Rom ja weiterging. Ganz kuriose Wochen, ganz schwierig fand ich auch. Gipfelte dann in wirklich starken Spielen in Dortmund und kuriosen Auftritten in Europa. Dieses 1-1 in Rom ja auch in der letzten Minute, der Sieg in der letzten Minute, also ganz, ganz spannende Phase einfach. Wie hast du die Europapokal-Auftritte wahrgenommen, so dieses Auf und Ab? Wir hatten zum einen also zweimal nur unentschieden, in Anführungsstrichen, die aber beide in der letzten Minute erzielt wurden. Dann dieser Last-Minute-Siegtreffer gegen Rom. Wie war deine Gefühlslage da in den Spielen?
Also insgesamt muss ich sagen, Borussia hat ja irgendwie zwei Gesichter gezeigt. Also in der Europa League irgendwie last minute irgendwie immer dabei, durch die halt Treffer von Thuram und Stindl und auch immer wieder relativ schwache Partien in Istanbul und auch eigentlich auch in Wolfsburg war es auch keine starke Partie gewesen. Und andererseits dann in der Bundesliga zu zeigen, hey, wir können mit Dortmund mithalten, im Pokal mithalten, das war schon, muss man sich auch irgendwie dran gewöhnen.
Und im Pokal ja nicht nur mithalten, im Pokal war man ja doch die stärkere Mannschaft über weitere Phasen des Spiels.
Ja, muss absolut. Man auch so sagen, ja.
Fand ich auch. Also die Dortmund-Spiele, ist auch gut, dass wir die nochmal auch positiv würdigen, waren zwar zwei Niederlagen, aber auch wenn ich an die letzte Szene im Ligaspiel denke, als, ich weiß nicht, war es Neuhaus, Kramer, irgendwer oder Stindl, irgendwer wurde gelegt und Hermann für mich war es Hermann, ja, wie auch immer, jetzt habe ich alle durch. Aber auf jeden Fall für mich ein ganz klarer Elfmeter, gerade wenn man das mit weiteren Entscheidungen in der Bundesliga-Saison vergleicht. Und nicht nur das, also auch spielerisch waren wir da analog zum Pokalspiel, was ja dann knapp 10 Tage später folgte, auch für mich fast die reifere Mannschaft zu dem Zeitpunkt der Spielzeit.
Ganz klar. Und das hat sich dann ja auch so ein bisschen fortgeführt. Dieses Selbstverständnis setzte sich dann in der Bundesliga fort. In der Europa League fand ich allerdings fast nur in diesem Heimspiel gegen Rom. Das war für mich der stärkste Auftritt von Borussia in der Europa League dieses Jahr. Ansonsten, ja, wie wir gerade schon angesprochen haben, viel durchwachsen. Und dann natürlich, ja, das war natürlich ein absolutes Highlight, dieses 2:1 gegen Rom. Da auch wieder kurz vor Schluss zum dritten Mal, dass Borussia kurz vor Schluss punktet. Ja, einfach eine irre Phase. Und die ging dann ja auch noch ein bisschen weiter, der Sieg in der Bundesliga in Leverkusen zu Hause gegen Bremen, Borussia weiter Spitzenreiter und in der Europa League auch wieder auf Kurs, alles in der eigenen Hand. Leider im Pokal, wie wir es auch eben angesprochen haben, dann zu dem Zeitpunkt rausgeflogen. Nichtsdestotrotz fand ich, war mein Gefühl dann sehr positives und ich war schon so ein bisschen auf so einer Euphoriewelle.
Ja, kann ich mich gut dran erinnern. Ich weiß noch, wie wir das Spiel gegen Werder Bremen verfolgt haben. Nach diesem Last-Minute-Sieg in der Europa League gegen Rom haben wir da gegen Bremen damals ein spielstarkes Werder Bremen. Also ich kann mich gut daran erinnern, wie Jan Sommer doch einige Bälle aus dem Eck holen musste und wie da dann auch Davy Klaassen war es, meine ich, dann an Jan Sommer bei einem Elfmeter scheiterte. Und zu dem Zeitpunkt waren wir dann tatsächlich nach 11 Spieltagen mit 4 Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze und konnten uns sogar die Niederlage beim 1. FC Union Berlin leisten.
Auch eine wirklich verdiente Niederlage. Wahrscheinlich die mit am verdientesten Niederlage der Saison, würde ich sagen.
Gehe ich
von
mit
der insgesamten Leistung her.
Ja, es war eine starke Leistung von Union. Also muss man so konstatieren, hat Marco Rose damals auch neidlos anerkannt. Also Union war wirklich gut auf uns eingestellt und bis auf diese eine Ausgleichschance von Alassane Plea und dann ein Aluminiumtreffer beim Stand von 0-0 war nicht ja, so viel von uns.
Ganz am Anfang Patrick Herrmann war es, glaube ich, der da die Latte getroffen hat. Ja, das waren gute Szenen, die so ein Spiel natürlich auch verändern können. Gerade, wir haben es ja damals auch angesprochen, in dieser Atmosphäre an der alten Försterei, was Besonderes für die Spieler von Borussia, sicherlich auch in dem Sinne was Besonderes, als dass es das erste Mal war, dass sie da gespielt haben. Mit Sicherheit dann auch ein bisschen davon beeindruckt. Viele kamen zurück von ihren Nationalmannschaften, da war Borussia auch noch mal etwas stärker betroffen als Union. Ja, und dann macht Union ein starkes Spiel, setzt Borussia super unter Druck. Borussia kam im eigenen Ballbesitz überhaupt nicht zur Geltung in dem Spiel. Und ja, das war dann wieder so ein nächster Tiefschlag und dann ging es zum Angstgegner nach Graz, zum Wolfsberger AC.
Genau, und da haben wir dann den Arbeitssieg eingefahren. Fabian, es war ein episches Spiel für unseren kleinen, aber feinen Podcast. Wir hatten ja dann auch die Plätze auf der Pressetribüne ergattern können und haben dann ja jegliche nie vorhandene Objektivität über Bord geworfen, als Lars Stindl das 1-0 machte. Aber auch da muss man sagen, ja, das Spiel, das stand eher schon auf der Kippe. Also wenn ich mich da an die erste Halbzeit erinnere, da war Wolfsberg besser als wir. Und ja, Jonas, vielleicht die Frage an dich. Hast du oder hattest du eine Erklärung dafür, weshalb wir in letztendlich 180 Minuten in Summe gegen den WAC, nichts gegen den WAC, aber gegen den aktuell Tabellenvierten aus Österreich, so schlecht ausgesehen haben?
Also ich glaube, man sollte generell erstmal den österreichischen Fußball nicht unterschätzen. Was man unter anderem ja auch sieht, was da aus Salzburg rüberkommt in die Bundesliga zu dem anderen RB-Verein. Und insgesamt dieser Fußball, den auch WAC spielen lässt, ist halt relativ ähnlich zu dem, was auch Rose eigentlich sehen möchte. Nämlich dieses hohe Anlaufen, dieses Pressen. Dann haben sie diesen Stürmer von drin, ich glaube, der heißt Sean Weißmann, heißt er, glaube ich, der auch momentan jetzt von europäischen Vereinen gejagt wird. Das ist halt insgesamt ein gutes Paket geliefert wird da von diesem Verein. Und der dann halt, weil wir selbst auch noch nicht so weit waren, von dem Verinnerlichen her, wie dieses System Rose funktioniert, war es halt wirklich ein Duell auf Augenhöhe. Aus meiner Sicht jedenfalls.
Ja, ganz klar. Eine kurze Ergänzung dazu noch. Sean Weißmann, du hast ihn gerade angesprochen. Der hat jetzt in der österreichischen Liga in dieser Saison in 21 Spielen 22 Tore erzielt. Also mehr als beachtliche Quote. Das zeigt schon, dass er eine gewisse Klasse hat. Und das hat er auch in den Spielen unter Beweis gestellt. Ja, das war aber letztlich dann doch eine Erlösung. Borussia gewinnt das Spiel und war auf einmal, was viele schon gar nicht mehr für möglich gehalten haben, wieder auf Kurs 16. Finale.
Ja, wir waren sogar Tabellenführer zu dem Zeitpunkt dann mit gerade mal 8 Punkten. Und das sah ja, ja nach 3 Spieltagen noch ganz anders aus, als wir da mit mickrigen 2 Zählern dastanden. Dementsprechend optimistisch waren wir an dem Abend des Sieges in Graz gegen den WRC auch. Wir sprechen gleich vielleicht auch über das Aus dann, das überraschende Aus in der Europa League. Vorher gab es dann aber noch ein Heimspiel-Doppelpack in der Bundesliga und der hatte es durchaus in sich. Gegen den SC Freiburg, Sonntagsspiel nach dem Sieg in Österreich, 4:2 gegen den SCF, das war tolles Spiel auch von der Gastmannschaft, also Freiburg hatte auch so seinen Anteil daran, hätte auch 6:3 ausgehen können, also das war eins der geilsten Spiele der Saison, vor allen Dingen auch, ja, eins der besten Spiele von Breel Embolo, der war da wirklich nicht zu halten, obwohl er einen Elfmeter verschossen hat. Jonas, vielleicht in der Rückschau, das Freiburg-Spiel war schon eins der Highlights, oder?
Also ich war selbst im Stadion, ich bin, ja, als Dauerkartenbesitzer bin ich jedes Heimspiel im Stadion. Ich fand das mega spektakulär, das Spiel. Einfach weil Freiburg eigentlich nicht wie gewohnt sich nur hinten reingestellt hat und irgendwie gewartet hat, was wir machen, sondern es war irgendwie eine Art Hin und Her, wo auch Freiburg berechtigte Torchancen hatte. Auch, ich glaube, es war Stand 2-1, 3-1. Auf jeden Fall war es ja auch so, dass sie relativ nah am Ausgleich zwischenzeitlich waren. Wo, glaube ich, irgendeiner unserer Spieler, ich weiß es gar nicht mehr, den Ball noch so halbwegs von der Linie weggekratzt hat.
Stimmt. Ich meine, das wäre beim Stand von 3-2 gewesen. Das wäre dann das 3-3 gewesen, genau. Und ich meine irgendwie, dass es Rami Benzebaini war. Kann mich aber auch völlig täuschen. Ich habe die Szene aber noch vor Augen.
Ja, es war, es war Rami Benzebaini, beim Stand von 3:2 kratzte er den Ball da von der Linie. Ja, das sind dann so entscheidende Momente, die dann auch so Kleinigkeiten, die einfach die Saison dann wieder in eine gute Richtung lenken. Ja, und das war in dem Spiel definitiv der Fall.
Ja, und Rami Benzebaini ist ein gutes Stichwort. Sein Meisterstück folgte dann in der Woche drauf gegen den FC Bayern. Damals der FC Bayern zwar schon mit neuem Trainer, mit dem späteren Erfolgstrainer Hansi Flick, aber zu dem Zeitpunkt eben noch durchaus fragil. Kam da, glaube ich, aus einer Niederlage zu Hause gegen Leverkusen und mussten dann uns auf sieben Punkte davonziehen lassen, weil wir das Ding gegen die Bayern 2-1 gewinnen. Ein selten verrücktes Spiel, gerade weil es so unterschiedliche Halbzeiten waren. Also Jonas, du hast gerade gesagt, als Dauerkarteninhaber wirst du wahrscheinlich dann auch bei dem Spiel dabei gewesen sein. Wie hast du das im Stadion wahrgenommen? Das war jedenfalls, also ich habe es in der Fankneipe in Berlin geguckt, das war eins der intensivsten Spiele überhaupt, weil man in der ersten Halbzeit nur gebibbert hat und in der zweiten Halbzeit war das ein völlig anderes Spiel.
Exakt so, wie du es sagst. Also die so knapp ersten 60 Minuten des Spiels waren eigentlich nur ein Zittern. Also Bayern hatte das Spiel komplett im Griff. Wir haben überhaupt gar keinen Zugriff auf dieses Spiel bekommen. Und erst so, als der Rückstand fiel, ich weiß gar nicht, welche genaue Minute es war, aber dann auf einmal hat man das Gefühl gehabt, jetzt wollen wir das Unentschieden. Und jetzt wollen wir es zeigen, wir wollen auch diesen Sieg. Und auch als dann Rose dann Raphael reinbringt und nochmal signalisiert, hey, wir wollen das jetzt auf jeden Fall gewinnen, dann ist dann dieser Elfmeter am Ende auch von der Bank aus erzwungen worden in gewisser Art und Weise, dass dann Benzema diesen Ball dann zum 2-1 reinknallt und die gesamte Nordkurve, das ganze Stadion komplett ausflippt, das habe ich auch lange nicht mehr so erlebt.
Ja,
gleich in Rom. Vielleicht gegen Rom noch. Aber
ja, es gab in der Phase irgendwie sehr viele emotionale Momente. gerade auch für uns, aber es folgte ja dann ein paar Tage später ja das Desaster auf der anderen Seite. Da mussten wir quasi mit so einem Last-Minute-Tor klarkommen. Fabian, du hattest gerade, du warst damals nicht in der Fankneipe dabei. Ich weiß nicht, wo du das geguckt hast, aber ich weiß noch, das war auch eine Woche, die war völlig verrückt, weil du einmal gefühlt am Himmel angeklopft hast. Also man hätte irgendwie sich eine Woche lang betrinken können vor Glück. Und dann kam Başakşehir hier. Also das war auch sehr intensiv, die Zeit.
Ja, und also diese ganze Hinrunde war ja eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Was die Mannschaft da mit uns als Fans gemacht hat, das war ja nicht ganz leicht. Also ich meine, man war wirklich ganz oben, wie du es gerade gesagt hast. Man hat in diesen drei Spielen, Başakşehir auswärts, in den beiden Spielen gegen Rom, jeweils in der letzten Minute, in der Nachspielzeit dafür gesorgt, dass man im Wettbewerb bleibt und die nötigen Punkte holt. Und dann, es musste ja fast so kommen, folgt der absolute Tiefpunkt auf den Hochpunkt der Saison und das in der 91. Minute zu Hause gegen Başakşehir hier. Auf einmal steht es 2-1 in einem Spiel, in dem man auch gar nicht so recht weiß, warum es auf einmal 2-1 für Başakşehir hier stand, weil auch da in dem Spiel die erste Halbzeit war vielleicht die beste Halbzeit, die Borussia in der Europa League-Saison gespielt hat, wenn ich mich recht erinnere. Eigentlich unnötig und dann folgte da ein unglaublicher Tiefpunkt auf vielleicht das Glücksgefühl oder ein der Glücksgefühle und Glücksmomente der ganzen Saison.
Ja, zumal dieses Başakşehir-Spiel ja auch so viele Wendungen noch hatte. Also du hast es richtigerweise angesprochen, das war bis dato eigentlich die souveränste Halbzeit, die wir in der Europa League gespielt haben, stand aber dann nur 1-0 und Jan Sommer legt sich einen Ball ins Netz, kurz vor der Halbzeit. Also das war einer seiner wenigen großen Fehler, aber trotzdem waren wir jetzt nicht so geschockt davon. Klar, Başakşehir hatte dann Lunte gerochen, aber wir haben schon irgendwie zumindest moderat auf das 2-1 gespielt. Und die einzige Torchance, die war dann, also von Başakşehir hier in der zweiten Halbzeit, die war dann das Ding zum 2-1 in der 90. plus 1. Aber wir hatten danach auch noch einen Pfostenkopfball. Jonas, ich weiß nicht, wo du da im Stadion immer sitzt oder stehst. Kannst du dich noch an den Moment erinnern, an die Nachspielzeit gegen Başakşehir hier, als man da fast dann selbst noch das 2-2 noch gemacht hätte?
Also ich war in der Südkurve und ich habe eigentlich nur sehr gut das 2-1 für Istanbul sehen können. Und das war schon sehr bitter. Was genau da beim Pfostentreffer war, konnte ich aus der Position aus gar nicht sehen. Und habe es auch danach mir nicht angeguckt, weil dieses Spiel für sich hat einem echt so einen richtig harten Nackenschlag versetzt.
Ja, das stimmt. Zumal drei Tage später in Wolfsburg, ja, da ist eigentlich für uns genau wie in Freiburg generell nichts zu holen unter keinen Umständen. Und das haben wir mal wieder eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Kassieren da auch in der 90. Minute den 1-2 Gegentreffer und verabschieden uns damit von der Tabellenspitze. War auch ziemlich unnötig.
Ja, war ziemlich unnötig. Es war ein klassisches Wolfsburg-Spiel. Ich war in Wolfsburg, bin natürlich wie immer mit Hoffnung hingefahren, habe gedacht, so heute wird es jetzt was. Nach diesem bitteren Europapokal aus, dachte ich, zeigt die Mannschaft eine Reaktion. Aber leider hat Borussia in Wolfsburg gespielt und ja, Borussia in Wolfsburg. Es sind diese Spiele, wo Borussia eigentlich eine nette Karte schreiben kann und dem Gegner gratulieren kann zu den drei Punkten. Man kann sich da vielleicht die Anreisekosten sparen, jetzt gerade in Corona-Zeiten, wo man den Gürtel etwas enger schnallen muss. Vielleicht mal eine Idee.
Ja, in der Tat. Es folgten dann aber immerhin noch 4 Punkte aus den 2 Spielen gegen Paderborn und Berlin. Dennoch musste man schon sagen, klar, 35 Punkte waren das am Ende der Hinrunde. Aber ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, Jonas, wenn du vielleicht dieses halbe Jahr zurückblickst in die Phase kurz vor Weihnachten. Man hatte schon das Gefühl, man hat jetzt ein bisschen was liegen lassen und die Mannschaft war auch nicht mehr so im Flow.
Es war halt im Endeffekt, nachdem diese Aus und Abs da waren mit dem Aus in der Europa League, mit dem Aus im Pokal, mit diesen grandiosen Spielen mit gegen Rom und dann auch gegen Dortmund und so weiter. Auch das aus der Last-Minute-Sieg gegen die Bayern hat man eigentlich so das Gefühl, geht da noch was in der Rückrunde, geht da etwas nicht? Es gab persönlich, habe ich von vielen gehört, es könnte Meisterschaft werden. Das war etwas, was ich komplett ausgeschlossen habe für mich, weil das einfach diese letzten Spiele vor der Rückrunde nicht so hergegeben haben. Also man hat schon gemerkt, die Mannschaft, das hat, so wie es uns als Fans Kräfte geraubt hat, hat es auch garantiert der Mannschaft Kräfte geraubt. Und das hat man im Endeffekt auch in diesen letzten Spielen einfach gesehen.
Ja, und dann so die Phase in der Winterpause, Fabian, da war man schon natürlich optimistisch, weil man war Zweiter, hatte auch einen gewissen Vorsprung auf diesen fünften Platz, auf den ersten Nicht-Champions-League-Platz. Aber man wusste schon ja um die Gefährlichkeit der Situation. Also wenn ich da so mein Gefühl von damals teile, ich weiß nicht, wie es dir ging.
Ja, genau. Wie Jonas es gerade angesprochen hat, nach diesem Hertha-Spiel, dieses Hertha-Spiel war ja schon ein Durchatmen. Ich glaube, alle haben wir nach diesem 0-0, es war ein müder Kick, muss man ja wirklich sagen, kurz vor Weihnachten. Ich glaube, an allen Ecken und Enden war das Adrenalin aufgebraucht nach dieser Achterbahnfahrt in der Hinrunde und alle waren froh, ein paar Tage durchatmen zu können. Ja, und dann kam diese Winterpause und ich wusste gar nicht so recht, was wir mit dieser Winterpause anfangen können und wie genau es da weitergehen kann. Es war natürlich eine Hinrunde mit vielen Highlights, aber es folgten dann auch immer wieder Rückschläge, immer wieder dann so ein Tiefschlag, wo man gar nicht mit gerechnet hat. Die Mannschaft ist immer wieder und wieder aufgestanden. Das war vielleicht das Positivste, was die Hinrunde zu bieten hatte, wo man dann schon das Gefühl hatte, das wird gut. Ja, einige haben von Meisterschaft geredet, aber das war natürlich auch im Nachhinein sehr optimistisch gedacht, was durchaus realistisch war damals zu sagen, ja, Europa sollte auch dieses Jahr wieder klappen.
Genau, also das war von uns zumindest schon dann ganz klar ausgegeben worden. Natürlich, wir wollen nach Europa. Und wenn man da den Blick auf die Tabelle geworfen hat, waren es ja auch schon fast so 9-10 Punkte zur Winterpause auf die Mannschaften auf den Rängen 7-8. Also das sah gut aus, aber dann folgte dieser wirklich miese Start in die Rückrunde. Und wenn man jetzt 6 Monate später dieses Spiel betrachtet oder dieses Ergebnis betrachtet, da kommt man irgendwie auf gar keinen grünen Zweig mehr. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Jonas, aber wahrscheinlich nicht groß anders als uns.
Also ich war damals auf Schalke durch den, kann man Schwiegersohn, nein, es ist nicht der Schwiegersohn, es ist durch den Freund meiner Schwester eingeladen worden, der Schalke-Fan ist. Und hat man sich dieses Spiel angesehen und dachte, wo ist die Borussia der Hinrunde hin? Weil irgendwie hat die Mannschaft alles vermissen lassen, was man so in der Hinrunde gesehen hat, während Schalke genau das gezeigt hat, was man eigentlich von Borussia die Hinrunde gesehen hat. Und so war dieses 2-0 eigentlich auch völlig berechtigt am Ende. Und wenn man das jetzt nach 6 Monaten so betrachtet, denkt man auch so, wie konnte man gegen dieses Schalke, was man jetzt heute kennt, diesen Chaosverein verlieren?
Ja, und damals wurde es dann dadurch in der Tabelle auch richtig knapp. Also Schalke ist durch den Sieg bis auf 2 Punkte rangekommen, aber sollte dann nicht mehr wirklich gefährlich werden.
Ja, wer hätte das gedacht, dass wir hier 6 Monate danach darüber sprechen, aber nur weil die Schalker eben nach wie vor über dieses Spiel sprechen müssen, weil es eben ihr letzter Sieg war. Und wenn mir das einer am Abend des 17. Januar gesagt hätte, macht euch keine Sorgen, das war heute der letzte Sieg von Schalke diese Saison, das hätte mir wahrscheinlich auch nur ein müdes Lachen abgerungen. Wahnsinn und mittlerweile ja schon fast tragisch, was mit diesem Traditionsclub da auf Schalke gerade passiert. Ich denke, wir sind uns alle einig, dass es bitter war für Borussia gegen Schalke an dem Spieltag zu dem Zeitpunkt zu spielen. Ich denke, wir sind uns alle einig, dass wenn Borussia im März, April, Mai oder jetzt im Juni auf Schalke getroffen wäre, dann bin ich mir sicher, dass Borussia das Spiel für sich entschieden hätte.
Ja, also ich habe spaßeshalber mit meinem Vater letztens noch gesagt, war auch nur so halb im Spaß. Als wir die bravouröse erste Halbzeit gegen Hertha gespielt haben und dort wirklich auch gegen Hertha 3-4-0 hinten führen müssen, wenn da Schalke gestanden hätte an dem Tag, also das wäre ein ganz deutliches Ding geworden. Also so halb im Spaß meinte ich, wir hätten, glaube ich, gegen Schalke 8-0 gewonnen in dieser Nach-Corona-Pausenzeit. Also das zeigt mal wieder, wie verrückt der Fußball ist. Dementsprechend wichtig, das weiß ich auch noch, als wir nach dem Schalke-Spiel drüber sprachen, Fabian, haben wir dann das Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 erachtet. Und auch da ging es schlecht los. Wir liegen 0-1 hinten, drehen das Spiel. Ich glaube, so in der 75. macht Alassane Plea das 2-1 und gewinnt da ein ziemlich heikles Spiel. Jonas, vielleicht in der Nachbetrachtung, sind das die Spiele, die unfassbar wichtig sind, wenn du dir so einen Champions-League-Platz ergattern möchtest? Weil im Prinzip haben wir gegen die Kleinen sozusagen gerade zu Hause sehr wenig liegen lassen.
Im Nachhinein muss man das definitiv so sagen. Also ist eigentlich auch eine bekannte Fußballerphrase, dass man eigentlich gegen jede Mannschaft ist halt, die muss man auch erstmal schlagen. Und in der Bundesliga ist keine Mannschaft mal eben so, ja, vom Platz zu fegen inzwischen. Und da sind diese Siege gegen diese kleinen Mannschaften auf jeden Fall wichtig gewesen.
Ja, und dann folgten im Februar auch wieder Spiele gegen nominell Kleine. Zunächst aber ging es im Topspiel bei RB Leipzig zur Sache. Damals bahnte sich ja da so eine Art Vierkampf an um die Meisterschaft. So wurde es jedenfalls in den meisten Medien gejazzt zwischen Bayern, Leipzig, uns und Dortmund. Ja, und wir waren da wirklich, wirklich in aller Munde. Vor allen Dingen nach der ersten Halbzeit in Leipzig. Wir führen 2-0, führen 2-1 und dann kommt ja diese, nach wie vor, da stehe ich auch immer noch zu, diese völlig unangemessene und überzogene gelb-rote Karte gegen Alassane Plea.
Ja, definitiv ein Spiel, das in Erinnerung geblieben ist. Ja, Borussia zuvor gegen Mainz, dann irgendwie das dritte Mal in dieser Saison auferstanden und diesen Schwung aus dieser Auferstehung nach wieder einem Nackenschlag vorher gegen Schalke, das war dann der dritte, vierte Nackenschlag in der Saison, die Auferstehung gegen Mainz, und diesen Schwung hat Borussia komplett mitgenommen. Also diese erste Halbzeit in Leipzig, ich glaube, die hat uns alle überrascht. Wir wussten, dass Borussia zu vielem fähig ist und dass die Mannschaft gut ist und starken Fußball spielen kann, aber diese erste Halbzeit war, glaube ich, für alle eine Überraschung, und Leipzig konnte damals froh sein, dass es zur Halbzeit eben nur 2-0 stand.
Jonas, hattest du damals irgendwie das Gefühl, dass uns dieser späte Ausgleich, gerade bei dem verrückten Spielverlauf, dass er uns der massiv schaden würde im weiteren Verlauf der Saison? Oder wie hast du dieses Spiel insgesamt gesehen, auch vielleicht so in der Nachschau?
Also es hat mich definitiv sehr geärgert, vor allem aufgrund dessen dieser gelb-roten Karte, die für mich immer noch übelst diskutabel ist, einfach weil da der Schiedsrichter irgendein Commitment umsetzen wollte, welches danach keine Anwendung mehr gefunden hat. Das ist einfach Fakt. Das haben auch Max Eberl und Marco Rose auf diversen Pressekonferenzen schon zum Ausdruck gebracht, dass sie das nicht als berechtigt angesehen haben. Und diese zwei Punkte, die dann einem fehlen, ja klar, man steht jetzt, glaube ich, auf Platz 3 mit diesen zwei Punkten vor RB Leipzig.
Und das wäre auch gar nicht mal unverdient. Und ja, Leipzig entwickelt sich auch immer mehr zu einem schwierigen Pflaster für uns. Wir haben, wenn ich richtig informiert bin, ich glaube, noch keinen Sieg gegen RB, oder Fabian?
In Leipzig auf jeden Fall nicht. In Leipzig sehen wir noch besser aus als zu Hause. Zu Hause haben wir, glaube ich, bislang einen Punkt geholt. Und in Leipzig waren es, glaube ich, jetzt 2 oder 3. Schau mal kurz, Jonas, bist du Info?
Ja, 3 Unentschieden. Ich war zweimal bei einem Unentschieden da. Einmal bei einem 1-1 in der englischen Woche, einmal mit dir, da haben wir 2-2 gespielt und jetzt nochmal 2-2, also mindestens dreimal Remis, aber eben kein Sieg, genau. Jonas. Leipzig 2-2, ziemlich ärgerlich, ich denke, da spreche ich auch für dich, Fabian. Und dann kamen diese wichtigen Auswärtssiege in Düsseldorf und Augsburg noch im Februar, dazwischen 1-1 gegen Hoffenheim. War irgendwie auch eine komische Phase, weil man hatte diese zwei Hochmomente, diese zwei durchaus schwierigen Spiele auch in Düsseldorf und in Augsburg, wo wir auch zuvor noch nie gewonnen hatten, für sich entschieden. Dazwischen aber dieses unfassbar bittere und unnötige und auch da wieder ein bisschen beeinflusste 1:1 gegen Hoffenheim. Vielleicht so diese Spiele im Dreierpack betrachtet, Jonas, wie hast du uns in der Phase gesehen? Also es gab da ja auch noch den ein oder anderen Begleitumstand, wenn ich da an die Hoffenheim-Partie denke, mit dem Banner und so. Also in welchen Fahrwassern hast du uns dort damals betrachtet, Ende Februar?
Also fußballerisch habe ich uns da auf einem ziemlich guten Niveau gesehen, einfach weil es Marco Rose und dem Trainerteam gelang, immer wieder taktisch flexibel auf gewisse Situationen zu reagieren. So war es ja in Düsseldorf. Erste Halbzeit war eigentlich, ja, war jetzt nicht mega überragend. Und in der zweiten Hälfte auf einmal drehte dann Gladbach völlig auf und holte diesen Auswärtssieg, den man eigentlich so erstmal gar nicht erwartet hatte. Und auch in Augsburg, da war es jetzt auch nicht unbedingt so, dass es bis zum Ende sicher war, dass wir dort gewinnen. Dennoch war Borussia auch so stark, dass man auch höher hätte in Führung gehen können. Ich glaube, man hat kurz vor Schluss beinahe noch das 3-3 kassiert.
Richtig, ich glaub, der genau. Genau,
ich weiß halt nicht, wer es war.
Ich weiß auch nicht. Ich weiß nur, dass da irgendwie nach einer Ecke, da fehlte dem, dem Spieler von Augsburg quasi.
Finn Bogason
war es, dem fehlte da quasi so eine Dante-Frisur. Dann hätten wir da genau, 2 Punkte einbüßen müssen.
Genau, und da dachte ich, ja, also wir haben es das schon verdient, alle diese Punkte herausgespielt, auch aufgrund dessen, weil wir so taktisch flexibel einfach waren. Und einfach immer eine Antwort parat hatten, die wir vielleicht früher nicht hatten. Was zu den Fans, da natürlich ich auch im Stadion war zu diesem Zeitpunkt und das alles mitbekommen habe, es war halt, also es hat definitiv das ganze Stadion, auch die Mannschaft auf dem Platz beeinflusst, was da passiert ist. Also wenn Max Eberl da runterrennt zu den Ultras und sagt, hör mal, habt ihr sie noch alle, was macht ihr da? Und die offensichtlich nicht verstehen wollen, was da gerade das Problem ist. Wenn man halt vor dem Spiel den Opfern in Hanau gedenkt und halt auch sagt, wir sind gegen Menschenhass und dann 45 Minuten später zeigen halt eben diese Ultras einen Menschen im Fadenkreuz. Man kann jetzt so hopp stehen, wie man möchte, aber ich finde, da ist halt wirklich die Grenze des Geschmacks übertreten. Und das hat dann auch für meine Wahrnehmung dafür gesorgt, dass dieses Spiel dann so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist, weil irgendwie war danach auch einfach ein Knacks im Spiel.
Ja, ist dann irgendwie so ein klassisches Ding gewesen, ne? Also, ich glaube, das war ja dann so Anfang der zweiten Halbzeit, 60 Minuten gespielt, 1-0, wir hätten auch dann auf 2-0 erhöhen können, Alassane Player verschießt auch nach dieser Unterbrechung irgendwann 10 Minuten Verschluss noch einen Elfmeter. Und da war es dann irgendwie logisch, dass man dann noch so ein Ei sich reinlegt ins Netz durch einen Bundesliga-Debütanten, Lucas Ribeiro damals nach dem Eckball. Fabian, wir hatten das nun damals auch durchaus scharfzüngig kontrovers diskutiert, mit dem Wissen, was ja auch in der Woche danach passiert ist. Hoffenheim gegen Bayern 0-6 und 16 Minuten Dauergeklatsche am Mittelkreis. Wie betrachtest du das, so eine Szene, die ja irgendwie jetzt im Schatten von Corona vollkommen untergegangen ist in der Nachbetrachtung, logisch, spielt jetzt irgendwie nicht mehr so die Rolle. Wie bewertest du so eine Szene mit 5-6 Monaten Abstand?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil dieses Thema, so präsent es da war zu der Zeit, du hast es gerade angesprochen, jetzt nach dieser Corona-Zeit keine Zuschauer mehr in den Stadien, ist das natürlich komplett abgeflacht und alle diese kontroversen Themen, da hat man das Gefühl, dass die mittlerweile gar keine Rolle mehr spielen. Ja, mir war das dann auch so ein bisschen, die ganze Situation war damals dann ein bisschen zerfahren. Ich stimme da auch nach wie vor Jonas zu. Person im Fadenkreuz darf nicht der richtige Weg sein, um Probleme anzusprechen. Vor allem, weil die Argumentation ja eben so war. Aus Sicht der Ultras war es eben so, dass sie gesagt haben, dass sie hart provozieren müssen, ansonsten beginnt erst gar keine Debatte oder ansonsten gibt es erst gar keine Aufmerksamkeit für einen Spruchband, worauf steht, hopp, deine Entscheidungen sind suboptimal. Ja, das ist eben kein Aufhänger für weitere Gespräche und kein Start für eine Debatte. Das war so deren Argumentation, wenn ich mich recht erinnere. Und das ist natürlich richtig. Ja, die Frage ist, wie ist die Debatte eigentlich dann weiter verlaufen? Für mich war das dann so ein bisschen festgefahren auch. Die Fronten waren sehr stark verhärtet und ich fand, das war eine sehr, sehr schwierige Debatte, wenn ich hier, so wie ich erinnere. Und meine Meinung war da so ein bisschen, ich konnte da den Offiziellen des DFB nicht viel abgewinnen, weil polarisiert in dieser Debatte.
Ja, ich denke, man kann es vielleicht so zusammenfassen, auch in der Nachbetrachtung, dass einfach von allen Seiten Fehler gemacht wurden. Von den Ultras auch, da stehe ich auch nach wie vor zu, stimme da dir, Fabian, und auch dir, Jonas, vor allen Dingen zu, indem man sagt, das ist einfach nicht sensibel, wenn man da ein paar Tage nach Hanau diese Aktion fährt. Also finde ich nach wie vor schlecht und einfach nicht zu Ende gedacht, aber dann natürlich auch die Reaktion, gerade die Woche danach, wo dann Hoffenheim gegen die Bayern spielte und wo das Ganze dann nochmal passierte und wo man das ja von Seiten Dietmar Hopps, Kalle Rummenigge, wo man das dann wirklich instrumentalisierte für seine Zwecke und dann irgendwie fast darauf gewartet hat, dass man jetzt irgendwie da mal ein Zeichen setzt. Und ich wäre nach wie vor gespannt, wie das Ganze gelaufen wäre, wenn es zu dem Zeitpunkt 0-0 gestanden hätte und nicht 6-0 für die Bayern. Also das war natürlich perfekt, man möchte sagen, perfekt inszeniert. Nein, aber im Prinzip, ja, ist die ganze Debatte dann sicherlich auch oder vor allen Dingen durch Corona abgekocht worden. Jonas, jetzt wissen wir seit Beginn der Folge, dass du auch als Dauerkarteninhaber quasi immer bei den Heimspielen da bist. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass du auch gegen Dortmund da warst. Da war dann Corona das erste Mal ein Thema, weil man im Vorfeld doch nicht sich ganz sicher war, dass dieses Spiel stattfindet, denn es gab ja diesen Heinsberg-Ausbruch und ich kann mich durchaus daran erinnern, dass ich meine NRW-Gesundheitsminister Laumann sich auch schon ein paar Mal dazu geäußert hatte und auch das Spiel Gladbach-Dortmund ein Thema war in den Pressekonferenzen. Wie hast du damals diese Situation jetzt vielleicht mal weg vom Sportlichen wahrgenommen? Corona, Heinsberg, nicht weit vom Borussia-Park entfernt. War das schon ein Thema damals auch für dich oder euch als Zuschauer?
Also vielleicht, weil wir jetzt ein bisschen ins Private gehen, also ich arbeite in Aachen, nicht unweit von Heinsberg und habe auch Kollegen, die aus diesem Ort Gangelt kommen und da hatte ich so oder so schon einen starken Bezug dazu, auch ohne, dass ich jetzt ein Zuschauer oder ein Fan von Borussia sein müsste. Für mich war es damals noch nicht so, dass ich sage, ich gehe nicht ins Stadion oder so, sondern es war eher, solange das jetzt halt noch von dem Ministerium gesagt wird, ihr könnt noch gehen, geht ihr halt noch. Und so ist es dann halt auch gewesen, bis dann halt die Entscheidung dann vor dem, was war denn das für ein Spiel? Ich weiß es gerade nicht.
Genau, dann das Derby gegen Köln, ne? Das war ja dann
genau gegen
das Geisterspiel,
Köln.
Also ja.
kam diese Entscheidung mit dem, wir machen keine Großveranstaltungen mehr. Und dann war auch klar, okay, so ist es dann jetzt. So muss man es akzeptieren. Und so ist es, hat sich eigentlich bei jedem dann persönlich weiterentwickelt. Also ich bin dann auch dann irgendwann ins Homeoffice gegangen und so hat dann die ganze Situation mit Corona ist halt dann in jedem, bei jedem von uns wahrscheinlich irgendwie eingetreten. Sei es im Fußball, sei es im Beruf oder im Privaten, wie auch immer.
Ja, und das kam ja wirklich dann sehr plötzlich. Also Corona, klar, kam dann auch irgendwie plötzlich und hat sich dann durch so Super-Spreading-Events wie in Heinsberg oder in Gangelt schnell ausgebreitet. Aber natürlich war der Hammer dann schon ziemlich harter, weil Fabian, ich weiß noch ganz genau, wie wir am Sonntagmorgen nach diesem 1-2 gegen Dortmund im Podcast ja so diese theoretische Möglichkeit eröffneten, dass das Spiel gegen Köln, was zu dem Zeitpunkt ja schon mal unwetterbedingt verschoben war auf eben 3-4 Tage nach dem Dortmund-Spiel am 11. März, dass das doch eventuell zu dem ersten Geisterspiel führen könnte. Aber so richtig wahrscheinlich haben wir das noch nicht gesehen. Also das war schon eine Phase, wo das dann doch sehr schnell ging, auch die Beeinflussung des Sports letztendlich oder von Veranstaltungen.
Ja, das waren ja die Tage, in denen es so richtig losging. Man wusste ab Januar schon, dass es eben das Coronavirus, diesen Ausbruch da in Wuhan in China gab. Im Februar kam, Ende Januar, Anfang Februar, kamen dann in Deutschland so die ersten Einschläge, sage ich mal. Aber das war ja noch die Phase, wo alle ja auch so ein bisschen gewitzelt haben. So, ja, wenn irgendwann dann Corona, wenn das halt dann kommt und haha, wir ja alle dann nicht mehr ins Stadion dürfen, wenn wir alle aus dem Homeoffice arbeiten. Ja, es war alles noch so ein bisschen eher spaßeshalber, so richtig vorstellen konnte sich eigentlich niemand. Ja, und dann begannen eben die Tage, diese Entscheidung, dass das Spiel Dortmund mit Zuschauern stattfindet, fiel ja auch erst, ich glaube am Tag vorher, das wurde ja auch noch diskutiert. Ja, und dann kam es so, dass wir das den Sonntag besprochen haben. Ja, könnte sein, dass das Derby ein Geisterderby wird. Ja, und dann ging es von Tag zu Tag, ich sag mal, bergab. Den Montag, den 9.3., am 10.3., den Dienstag. Das war, ich glaube, die Tage, die für alle, nicht nur für den Fußball, sondern für die Gesellschaft auch, so eine Art Schock waren, weil an den Tagen Corona wirklich in der Mitte der Gesellschaft, mitten im Land angekommen ist. Und ich glaube, wir alle und nicht nur der Fußball da die ersten harten Einschränkungen haben hinnehmen müssen und uns allen bewusst geworden ist, dass dieses Virus jetzt auch wirkliche Konsequenzen für unser tägliches Leben haben wird. Und das haben wir als Fußballfans dann am 11.3. beim Spiel gegen Köln bemerkt, es waren keine Zuschauer da. Auch wir haben diskutiert, weiß ich noch. Wir wollten es eigentlich in der Kneipe in Berlin gucken, in der Magnetbar, und haben dann aber spontan wenige Stunden vor Anpfiff, 3-4 Stunden vor Anpfiff gesagt, nee, die aktuelle Lage gibt es auch nicht her. Und die aktuelle Lage ist einfach, man sollte jegliche Menschenansammlung vermeiden, und das hat sich erst kurz vorher wirklich herauskristallisiert.
Ganz genau, also wir wollten das Spiel dann zumindest, wenn man es schon nicht vor Zuschauern genießen kann, wenn es schon ein verrücktes Spiel war, ein nicht normales Spiel, wollten wir es halt zumindest zusammen gucken mit anderen Gladbachern. Aber genau, an dem Nachmittag erst haben wir gesagt, nee, komm, das ist jetzt irgendwie gar nicht schlau, weil dann gab es auch, glaube ich, so die ersten zwei Ausbrüche in Kneipen oder in Clubs in Berlin, und dann ab da war klar, nee, das ist jetzt keine gute Idee. Wenn mir damals aber jemand gesagt hätte, wir legen jetzt danach die Bundesliga erstmal für 2,5 Monate lahm, und ja, wir zum Beispiel, wir beide sehen uns jetzt auch erstmal 4 Monate nicht mehr, das hätte ich damals oder habe ich damals auch noch nicht so kommen sehen, und das hat niemand. Und wenn wir vielleicht jetzt, bevor wir auf diese Corona-Pause zu sprechen kommen, wenn wir nochmal dieses verrückte Geisterspiel entsprechend auch sportlich würdigen, es war ja letztendlich das erste Geisterspiel in der Bundesliga überhaupt. Wir gewinnen 2-1, holen den wichtigen Derby-Sieg, gerade nachdem wir gegen Dortmund so unglücklich und auch wieder unverdient 2-1 verloren hatten 4 Tage zuvor. Jonas, ich weiß nicht, ich denke mal, du erinnerst dich noch an die Fans vor der Nordkurve. Das waren ja durchaus einige, die da auch so laut Stimmung gemacht haben, dass man es im Fernsehen gehört hat. Wie hast du damals über die Situation nachgedacht? Also nach dem ersten Geisterspiel dann diese Menschenansammlung vor dem Stadion, und die Mannschaft hat ja da auch ist dann auch da hochgegangen und hat quasi mit Abstand mit den Fans gefeiert. Wie hast du das wahrgenommen?
Also generell, dass die Fans sich da getroffen haben, das habe ich eigentlich relativ differenziert betrachtet. Einerseits kann ich das völlig nachvollziehen, dass man da seine Mannschaft im Derby unterstützen möchte. Andererseits ist halt so, dass eben die Corona-Pandemie, gut, sie war zu dem Zeitpunkt noch nicht in der Form bekannt einfach, was für eine Gefahr von ihr ausgeht. Es gab auch gar keine wirklichen Regeln, die einzuhalten wären. Es gab nur Empfehlungen von dem Verein, Empfehlungen von der Polizei und von der Landesregierung war es, glaube ich, auch. Daher war es auch eigentlich okay, aber man hätte auch sagen können, nee, hätte der auch sein lassen können. Aber so hat es dann halt die Bilder nicht gegeben, die man dann nach dem Derby-Sieg gesehen hat, wo die Mannschaft da hinter der Nordkurve im Oberrang gefeiert hat und die Fans unten gesungen haben. Das war auch ein Bild, was man wahrscheinlich auch in jedem Jahresrückblick mal irgendwann sehen wird, weil das halt wirklich so besonders war. Das hat man halt so auch vorher einfach gar nicht gesehen.
Ja, Thema Jahresrückblick ist ein guter Punkt. Also es gibt jetzt auch die diversen Highlights, so die nach Abschluss der Bundesliga-Saison auf verschiedenen sozialen Medien oder in verschiedenen sozialen Medien kursieren. Und unter anderem hat ja auch die Borussia so ein 5-6-minütiges Highlight-Video. Und ist ein guter Punkt. Das wäre unter normalen Umständen, wäre das natürlich in jedem Jahresrückblick, aber es war da auch ganz bewusst nicht drin, glaube ich, weil man in der Nachbetrachtung eben das Ganze jetzt anders bewerten muss, dass es vielleicht wirklich nicht so schlau war. Ich gebe aber auch zu und ich meine, Fabian, wir hätten das ähnlich wie Jonas jetzt auch damals differenziert betrachtet. Wir haben damals auch gesagt, als Fan, geil, einfach irgendwie Gänsehaut, obwohl keine Fans da sind, hört man sie und die Mannschaft macht dann hinterher mit, zeigt den Fans auch oder zollt auch den Fans Respekt. In der Nachbetrachtung muss man es natürlich anders sehen, aber ich denke, eine differenzierte Auseinandersetzung mit dem Thema ist auch da gut.
Ja, genau. Also, und ich möchte da nochmal kurz die Leute in Schutz nehmen, die da waren, weil man muss ja wirklich sehen, dass sich die Lage da stündlich verändert hat. Und wenn jemand da am Mittwochmittag, Nachmittag Richtung Borussia Park gefahren ist, der hatte natürlich nicht den Kenntnisstand wie jemand am Freitagmittag. Wenn man sich natürlich Freitagmittag, 48 Stunden später, die Bilder von dem Abend angeschaut hat, hat man vielleicht gedacht, oh Gott, was machen die denn da? Ist denen der Ernst der Lage nicht bewusst? Und da muss man einfach sagen, ja, geh noch mal zurück. Hier ändert sich gerade jede Stunde die Lage. Und das war vielleicht für die meisten einfach nicht absehbar. Von daher, wir wissen jetzt nach vielen weiteren Geisterspielen, dass es einmalige Szenen geblieben sind. Und deshalb finde ich, dürften sie jetzt auch wieder in jeden Jahresrückblick, man muss differenziert darüber sprechen, aber sie waren halt auch Symbol für diese Zerrissenheit, diese innerliche Zerrissenheit, dieser Schockmoment, ist Corona, wie gefährlich ist Corona, was bedeutet das für uns alle? Ja, und damals nach dem Spiel war es so, dass wir gedacht haben, ja, am Wochenende geht es weiter gegen Eintracht Frankfurt, nächstes Geisterspiel. Und zu dem Spiel kam es nie, weil die Ereignisse weiter fortgeschritten sind, sich die Lage sich dramatisiert hat. Zu dem Spiel gegen die Eintracht kam es nicht. Und ich erinnere mich, auch wir haben unsere nächste Podcast-Folge nach dem Derby trotz dieses sportlich erfolgreichen Spiels dann erst zwei Wochen später aufgenommen und uns dann erst wieder gemeldet, nachdem sich diese Corona-Lage ein wenig beruhigt hat, beziehungsweise wir wussten, in welche Richtung es geht.
Ja, also ich persönlich habe mich noch nie so weit vom Fußball entfernt wie in den Wochen. Also da waren wirklich andere Themen so viel wichtiger und das ging auch, glaube ich, der gesamten Gesellschaft so. Wenn wir jetzt vielleicht mal auf diese knapp 9 Wochen Corona-Pause blicken, da gab es dann die Diskussion, wird jetzt eine Lex-Fußball eröffnet, nimmt der Fußball auch der Gesellschaft Tests weg, was sich ja dann auch als ziemliche Luftnummer herausgestellt hat. Aber grundsätzlich ging es darum, wie kriegen wir die Bundesliga wieder ans Laufen? Das war die Position der DFL und wie kriegen wir das auch in der Bevölkerung verkauft? Jonas, wie hast du damals in der Corona-Pause über eine Fortsetzung oder einen Abbruch der Bundesliga nachgedacht? Was war so deine Position?
Also ein Abbruch wäre natürlich für Borussia, so wie man es ja derzeit auch hört, schon der absolute Worst Case. Aufgrund dessen, weil da extrem viele Einnahmen verloren gehen. Selbst was die DFL da kommuniziert hat, ich konnte in der Phase eigentlich ganz gut auf Fußball verzichten. Es war irgendwie, wie du gerade auch gesagt hast, ich hatte auch andere Dinge in dieser Zeit im Kopf als jetzt Fußball. War auch selber davon überrascht, dass mir das eigentlich gar nicht so sehr gefehlt hat. Also, dass mir das wirklich einfach gar nicht so sehr gefehlt hat. Und Ja, also im Endeffekt, ich war nie wirklich dann für einen Abbruch, einfach aufgrund dessen, weil ich als Fan von Borussia nicht wollte, dass der Verein irgendeinen Schaden nimmt, weil dieser Verein halt wirklich viel sich selbst erarbeitet hat und eigentlich bei einem Abbruch einfach als der größere Verlierer rausgehen würde, als zum Beispiel Vereine, die ja einen Konzern im Rücken haben, der mal eben einem uns die Arme greifen könnte.
Guter Punkt. Ich denke, Fabian, das kann man genauso unterschreiben, ne? Und ich weiß auch noch, dass wir durchaus da ja auch kontrovers diskutiert hatten. Wir hatten ja dann auch eine Folge gemacht inmitten dieser Pause. Und ich meine, wir hatten ja dann noch vor dem Bundesliga-Start eine Woche vorher auch noch eine gemacht. Die haben wir dann auch genannt. Ja, darum ist der Bundesliga-Restart angemessen. Zu dem Zeitpunkt war ich schon optimistisch, dass das mit dem Hygienekonzept funktionieren kann. Und am Ende muss man sagen, es hätte kaum besser laufen können für die DFL, gerade wenn man bedenkt, wie holprig das Ganze vor dem ersten Spieltag nach der Pause vonstatten ging, als es da dann diverse Corona-Fälle gab beim FC Köln, aber natürlich alles vorangestellt bei Dynamo Dresden.
Ja, das war sehr, sehr fragil und das fiel ja dann auch auf. Ich denke, der Höhepunkt dieser Fragilität dieses Zustandes war, denke ich, Salomon Kalou von Hertha, der dann durch Missachtung der Regeln in einem Internetclip dann auch suspendiert wurde und da dann auch ein Zeichen gesetzt wurde, dass es so eben nicht geht und dass dieses Hygienekonzept unbedingt einzuhalten ist. Schwierige Situation zu der Zeit. Ich muss euch dazu stimmen. Eigentlich hat mir der Fußball gar nicht so sehr gefehlt. Erst irgendwann zum Schluss im Mai habe ich dann gedacht, ach ja, wäre doch nett, wenn jetzt mal wieder ein bisschen Fußball läuft. Aber so im März, April, es standen eben andere Dinge im Vordergrund und da war, glaube ich, jeder war mit sich selbst ein bisschen mehr beschäftigt als mit der schönsten Nebensache der Welt.
Ja, das angesprochene Kalou-Video, das darf natürlich hier in so einem Saisonabschluss auch nicht fehlen. Jonas, deine Meinung dazu? Es wurde ja damals auch, oder man hörte so ein bisschen in der etwas fußballferneren Blase, ja, da wurde es jetzt halt gefilmt, das wird wahrscheinlich überall genauso laufen zu dem Zeitpunkt. Da habe ich entgegnet, ich bin mir sicher, dass es bei Borussia Mönchengladbach nicht so vonstatten geht. Hast du dich mit so einer Frage damals auch auseinandergesetzt? Wie denkst du darüber?
Also ich habe so viel Vertrauen in die Borussia, dass ich denke, dass man das da ordentlich umgesetzt hat. Auch vor allen Dingen, weil jetzt just an diesem Tag heute wurde eine neue Fohlen Insights Folge gezeigt, wo es das Thema vom Lockdown bis nach Europa behandelt wird. Und da wird auch deutlich rübergebracht, auch durch den Mannschaftsarzt, dass man da sich an sämtliche Regularien gehalten hat. Also sei es beim Mittagessen, dass man 1,5 Meter Abstand hat, dass halt wirklich sämtliche Räume für eben die Profis freigeräumt wurden. Also das macht man nicht, wenn man wirklich zu 100% alle Regeln richtig umsetzen will. Ich meine, auch im Mannschaftshotel gibt es irgendwo oben einen Bereich, wo sie alles sorgfältig abgeklebt haben, damit die Spieler genau wissen, wo sie hinzugehen haben, welche Abstände sie einzuhalten haben. Mit diesen ganzen Hotelzimmern, die auch, ich glaube, jeder hat ein einzelnes Zimmer. Also das ist definitiv, Borussia hat sich da sehr viel Mühe gegeben. Und das in Berlin, ja, was in Berlin ist, weiß ich jetzt nicht. Ich habe mich damit jetzt nicht wirklich mit auseinandergesetzt. Sollen sie halt machen. Zu dem Zeitpunkt war sowieso die Hertha jetzt nicht gerade dafür bekannt, ja, der solide, souveräne Club zu sein.
Ja, so lässt es sich am besten zusammenfassen. Ich denke, Hertha BSC in a nutshell zu dem Zeitpunkt. Sprechen wir jetzt vielleicht mal über die Zeit nach dem Lockdown, nach dem Fußball-Lockdown auch sozusagen. Du hast es gerade schon mit reingebracht, der Weg dann von dem Lockdown bis nach Europa. Wir brauchten noch einige gute Ergebnisse für die Champions League. Es war relativ schnell klar, im Prinzip war zum Zeitpunkt der Pause schon klar, dass wir Europa komplett eigentlich nicht mehr verfehlen können, gerade weil die Mannschaft ja auch die gesamte Saison hinweg stabil wirkte. Aber uns lagen die Leverkusener im Nacken. Mit 2 Punkten Vorsprung sind wir in die letzten 9 Spieltage gegangen. Dann folgte dieser wunderbare Start nach der Corona-Pause in Frankfurt. 3-1 gewonnen, hochverdient gewonnen. Und ja, dann gab es so diesen ersten Showdown und wir haben zum ersten Mal diesen 4. Platz abgeben müssen gegen Bayer Leverkusen 1-3. In der Nachbetrachtung, auch da muss man wieder sagen, wie auch in den Duellen zum Beispiel mit Dortmund, mit auch Bayern dann im späteren Verlauf, ja, einfach unglücklich gelaufen. Wirklich schlechter waren wir nicht, oder wie hast du es gesehen, Jonas?
Ich fand zumindest, dass die erste Hälfte hätte für uns besser laufen können. Also da hatte ich so das Gefühl, dass Leverkusen viel mehr Zugriff hatte, auch wesentlich gefährlicher vor dem Tor war. Auch wenn es, glaube ich, nur wirklich 2 wirklich ganz klare Torchancen waren. Das eine, wo noch Elvedi halt quasi von der Linie was weggekratzt hat. Es hätte auch dann halt 2-0 zur Halbzeit stehen können. Und dann war es halt wirklich ein bisschen bitter, wie wir dann aus der Kabine kamen, dann Thuram das Tor zum 1-1 halt wirklich brillant erzielt hat. So trocken, ich glaube, es war ein Volley ins linke lange Ecke, trocken rein, war einfach super herausgespielt und dann irgendwie sich so eine offene Partie entwickelt hat und dann dieser Elfmeter, der nicht für uns gepfiffen wurde, also man kann jetzt drüber streiten, ob es jetzt einer ist oder nicht, ist mir im Endeffekt dann am Ende auch egal, aber dann das, was dann vor dem 2-1 dem Elfmeter dann passierte, da habe ich mich halt dann daran zurückerinnert, was damals in Köln ein gewisser Zweier gepfiffen hat. Und dieses unausgesprochene Gesetz dann halt bei uns dann auf einmal dann doch nicht angewendet wurde.
Ja, ganz genau. Das, Karim, ja. Bellarabi war es, der ja schon geschossen hatte und dann gelegt wurde. Ja, also ist im Prinzip wieder ein gutes Beispiel gewesen, dass wir, man kann ja da nicht sagen, dass der Schiri einen glasklaren Fehler gemacht hat. Aber es war eine von vielen Situationen, trotz unserer starken Bilanz, trotz 65 Punkten, in denen wir ja zumindest den Schiedsrichter nicht auf unserer Seite hatten. Vielleicht kann man so zusammenfassen.
Ja, generell, also ich würde auch nicht sagen, dass wir Schiedsrichterpech hatten oder die Schiedsrichter gegen uns gepfiffen hätten oder dass jetzt der DFB, also viele haben auch von einer Verschwörung oder sowas geredet, dass nur die großen Vereine irgendwie in der Bundesliga in die Champions League kommen sollen. Davon halte ich eigentlich gar nichts, ehrlich gesagt. Es ist einfach so, dass wir einfach in dieser Situation einfach Pech hatten. Vielleicht auffällig viel Pech in diesen Partien. Aber es war auch so, dass wir natürlich auch unsere Chancen hätten nutzen können. Und da haben wir auch ein bisschen, ja, waren wir auch mit nicht ganz unbeteiligt, dass das Spiel so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist.
Das heißt, wir waren dann mit 1 Punkt Rückstand auf Leverkusen nur noch 5. Es begann die erste, ja, englische Woche nach der Corona-Pause. Bremen auswärts, Union zu Hause. Wir holen 4 Punkte, 0-0 in Bremen. Am Ende sogar glücklich, wenn ich an die Riesenchance von Davy Selke denke. Gegen Union gewinnen wir 4-1, bleiben vor Bayer Leverkusen zu dem Zeitpunkt dann, ich meine, punktgleich, was auch ja dadurch begründet war, dass Leverkusen sich in der englischen Woche eine 1-4-Klatsche gegen Wolfsburg abholte. Ja, also das war irgendwie so eine Phase, wo man bisschen enttäuscht war vielleicht auch, weil gerade das Spiel in Bremen war echt nicht gut. Gegen Leverkusen war viel mehr drin. Gegen Union musste man da natürlich gewinnen und hat das auch geschafft. Ja, vielleicht so ein bisschen aus der Enttäuschung heraus dann trotzdem dieser Pflichtsieg gelandet. Der hat mir wiederum gezeigt oder gesagt, das ist etwas, was uns stark macht, was ich auch nach diesem Schalke-Spiel angesprochen hatte. Dieses Mainz-Spiel, unheimlich wichtig, aus so einer schlechten Phase herauskommt, dann ja einen unangenehmen Gegner zu bespielen. Das haben wir mit Union geschafft. Da war ich zu dem Zeitpunkt eigentlich zumindest wieder verhalten optimistisch, was diesen 4. Platz betrifft. Ja, und dann kam Freiburg, Fabian. Und Freiburg ist quasi wie Wolfsburg.
Ja, Freiburg ist wie Wolfsburg, nur weiter südlich. Das ist ja immer wieder ein Drama. Und wir haben es ja eben schon angesprochen, Borussia immer wieder nach Nackenschlägen, haben sie sich selber wieder aus dem Sumpf herausgezogen, in dem Fall dann nach den Nackenschlägen gegen Leverkusen und Bremen mit dem Heimsieg, ungefährdeten Heimsieg gegen Union, der letztlich zu keinem Zeitpunkt wirklich gefährdet war. Gutes Spiel gemacht, ja, und dann geht es nach Freiburg. Die Mannschaft nimmt den Schwung mit. Ich glaube, wir sehen die beste erste Halbzeit, die eine Mannschaft von Borussia jemals in Freiburg gespielt hat. Zum letzten Mal auf dem kleinen Platz in Freiburg. Dann passiert aber das, was irgendwie immer passiert. Borussia fährt mit 0 Punkten nach Hause.
Ja, und Alassane Plea sieht auch noch die zweite Gelb-Rote seiner Saison. Was verrückt ist, weil im Prinzip, er hat jetzt 4 gelbe Karten kassiert in der gesamten Saison. Nach dem Freiburg-Spiel war er dann auch in München sowieso gesperrt, aber danach auch verletzt. Gegen Hertha zwar noch im Kader, aber ohne Einsatz. Also insgesamt stehen da 4 gelbe Karten in 2 Spielen, macht 2-mal gelb-rot für insgesamt 1 Foul. Also Alassane Plea, was ich damit sagen will, steht jetzt nicht unter Verdacht, ein besonders ekliger Gegenspieler zu sein. Zumindest im negativen Sinne nicht. Jonas, vielleicht deine Einschätzung zu diesem Moment, als da der Unparteiische ja gelb-rot zückte gegen Plea und man sich an das Leipzig-Spiel zurückerinnert hatte.
Also ich fand es in dem Sinne beeindruckend, wie Marco Rose dann sich vor Alassane Plea gestellt hat und wo ich auch dann dieselbe Meinung vertrete wie er, dass da ein Problem mit dem Schiedsrichtermaß vorlag. Nämlich, es kann nicht sein, dass halt Spieler von Freiburg oder auch unsere Spieler ähnliche Fouls begehen und dafür vielleicht mal keine, mal doch eine gelbe Karte kriegen. Und dann ersichtlich ist, dass halt Player da ein bisschen zu spät kommt, nicht mal übel fault und dafür dann die gelbe Karte sieht, was im Endeffekt dann den Platzverweis zur Folge hat. Selbst wenn man jetzt so argumentiert, ja, er hätte am Anfang diese erste gelbe Karte nicht kriegen müssen, so erwarte ich doch zumindest von einem Schiedsrichter, der so viel Fingerspitzengefühl hat, und das haben wir öfters in der Saison schon erlebt, wir wollten ein bisschen Fingerspitzengefühl, dass er das da einfach dann nicht hat zeigen können, dieses Fingerspitzengefühl. Und dann ist Player vom Platz geflogen. Wir haben ihn halt dann in dieser Saison nicht mehr spielen gesehen.
Und wir verlieren 0-1 in Freiburg. Unfassbar unnötig. Unfassbar unnötig war dann sicherlich auch die Niederlage am Folgewochenende in München. 2-1 kurz vor Schluss, als da Benjamin Pavard den Ball nochmal reinbrachte in der 86. Zu dem Zeitpunkt musste man natürlich mit dem Schlimmsten rechnen. 2 Niederlagen in Folge, erst und einzige Mal in der Spielzeit, zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt. Aber was mir wirklich Hoffnung gemacht hat, war der folgende Auftritt von Leverkusen am Sonntag darauf, die so unfassbar schlecht waren auf Schalke. Und gerade in der Nachbetrachtung muss man ja sagen, wie konnten die da 2 Punkte liegen lassen gegen dieses Schalke? Das war nämlich zu dem Zeitpunkt auch schon ein abgrundtief schlechtes Schalke, die da mit dem letzten, allerletzten Aufgebot gespielt haben, fast sogar gewonnen hätten. Ich weiß noch, wie ich mich geärgert habe, als Leverkusen in den 80. zum Ausgleich kam. Aber man war auch schon wieder so selbstbewusst, dass man sagen musste, ja klar, es fehlen jetzt wichtige Leute. Zakaria ist sowieso schon seit ein paar Spielen nicht mehr dabei. Jetzt fehlen auch noch Thuram und Plea für die letzten Spiele. Aber Leverkusen holt diese 9 Punkte einfach nicht. Und wenn wir 9 Punkte holen, holen wir die Champions League Qualifikation. Fabian, vielleicht jetzt, wenn man auf die wirklich allerletzten Spiele zu sprechen kommt, auf diese Phase, es war schon wirklich abzusehen, dass Leverkusen nochmal einmal patzt, weil die echt nicht gut waren zu dem Zeitpunkt. Und für uns galt es dann einfach, ja, diese 3 Siege zu holen, die allerdings natürlich auch jetzt nicht so hausgemacht waren bei gerade dem folgenden Gegner Wolfsburg.
Ja, du hast das Wichtigste gerade ja schon angesprochen eigentlich. Zu dem Zeitpunkt nach dem Bayern-Spiel ging es mir persönlich so, dass ich die Champions League schon abgeschrieben hatte. Wir haben dann nach dem Spiel von Leverkusen gegen Schalke aufgenommen und durch dieses ja unerwartete Unentschieden von Leverkusen auf Schalke kam eigentlich dieser Funke Hoffnung noch zurück. Und wo wir dann auch im Podcast gesagt haben, naja, wenn Borussia 9 Punkte holt, dann schaffen sie es. Und das war unsere Aussage zu dem Zeitpunkt. Aber was man ja dazu sagen muss, ist, Zakaria, Thuram, viele Ausfälle. dann kam es, dass Borussia zwar immer ansprechende Leistung gezeigt hat in der Saison, aber dann doch irgendwo immer wieder ein Schlag in den Nacken dazwischen kam und immer wieder einen Rückschlag, den die Mannschaft verkraften musste, zu dem Zeitpunkt ja dann wieder. Also zwei gute Spiele, zwei gute Auswärtsspiele in Freiburg, in München, punktlos. Und von diesem Nackenschlag musste sich die Mannschaft erstmal erholen. Es gab Verletzungen und dazu kam, dass Borussia davor das letzte Mal in der Bundesliga in der Hinrunde im November 3 Spiele am Stück gewonnen hat. Ja, und dann stehen wir da und sagen, ja, sie müssen einfach nur die letzten 3 Spiele gewinnen. Und alleine diese Gesamtsituation zeigt, wie schwer das war, diese 3 Spiele alle zu gewinnen. Und ich glaube, bei allen, wir haben zwar irgendwo ein Stück Optimismus gehabt, dass das klappen könnte, aber die Zweifel waren definitiv da, weil Anlässe zu zweifeln gab es nun mal genug.
Ja, allerdings zumal auch die Personallage, ich hatte es eben schon mal kurz angerissen, dann auch echt nicht mehr so gut war. Aber unter den Umständen, Jonas, Spiel gegen Wolfsburg 3-0, vielleicht eines der besten Spiele der Saison, gerade 32. Spieltag, wenn man die Drucksituation betrachtet und wenn man da mal so ein bisschen auf das Personaltableau geschaut hat.
Es ist halt irgendwie schon beeindruckend, wie genau in dieser Phase sich andere Spieler in den Vordergrund gespielt haben, wo während ein Dennis Zakaria quasi präsent im Mittelfeld die ganze Saison durch, bis er dann raus war, nach der Corona-Pause, dass dann ein Hofmann auftritt, ein Neuhaus auftritt, selbst ein Kramer, der mal reinkam, dann irgendwie eine Bombenleistung abgeliefert hat, dass dann im Sturm vorne, wenn Player und Thuram fehlen, ein Embolo auf einmal aufblüht, selbst ein Hermann auf einmal, wo man auch nicht mehr gedacht hatte, ja, gibt es den noch in der alten Form? Er hat sich auch perfekt zurückgemeldet. Und da muss man einfach sagen, dieses 3-0 war halt wirklich in so einer Souveränität rübergebracht, obwohl Wolfsburg auch von, ich glaube, Lothar Matthäus war es damals auch bei Sky, die so hoch gelobt hat, dann, dass man die so locker im eigenen Stadion schlägt, das war schon wirklich beeindruckend.
Ja, man hat sie wirklich gut bespielt und was mir ganz gut gefallen hat bei dir ist jetzt bei deinen Worten, ja, zu dem Zeitpunkt haben sich neue Spieler irgendwie zu absoluten Topleistungen hochgeschwungen, die zweifellos gut waren, aber die dann noch nicht so diese Outblinker-Spiele hatten. Also gegen Wolfsburg war es ganz klar Jonas Hofmann, der 2 Tore macht, ein drittes sogar noch fast erzielt hätte und dann in den Folgepartien, waren es auch die Momente zum Beispiel von einem Breel Embolo, der einfach da unfassbar viele Bälle festgemacht hat in diesen letzten Spielen. Und Fabian, unser Husarenstück war dann der 33. Spieltag, als Hertha Leverkusen schlägt und wir in Paderborn ein durchaus kompliziertes Spiel 3-1 für uns entscheiden. Da waren wir dann wieder Vierter und konnten mit sehr optimistischem Blick gen 34. Spieltag schauen.
Ja, und dieser 34. Spieltag ist jetzt Stand heute gerade mal 6 Tage her. Wir sind noch in voller Euphorie. Borussia hat die sich bietende Chance tatsächlich genutzt und hat die 3 Spiele alle gewonnen. Auch das Spiel gegen Hertha, obwohl sie das Spiel auch hätten früher entscheiden können. Dieses Spiel nochmal, vielleicht ein Spiegelbild der Saison. Viele Aufs und Abs, immer wieder Enttäuschungen in dem Spiel im Sinne von Chancen nicht genutzt. Das erlösende zweite Tor lange nicht erzielt. Irgendwann fällt es dann aber, dann natürlich noch ein Tor in der letzten Minute. Ich meine, Borussias Saison war auch gekennzeichnet von vielen Last-Minute-Toren auf der eigenen Seite und auf der gegnerischen Seite. Dann, wenn wir an Başakşehir hier, an Leipzig oder an Hoffenheim denken. Also viel Last-Minute Glück und Pech gehabt. In dem war es dann nochmal ein unbedeutendes Last-Minute-Tor. Damit endete die Saison und eine Achterbahnfahrt der Gefühle, eine Saison, die uns, glaube ich, unterm Strich einfach das gegeben hat, was wir vom Fußball erwarten, nämlich viele Emotionen, positive wie negative, auch wenn die Bayern-Fans das ungerne hören, ja, es gibt nicht nur positive Emotionen, es gibt auch negative, die dazugehören und die positiven Emotionen dann wieder verstärken und die genau den Reiz des Fußballs ausmachen.
Ja, und an so einem letzten Spieltag, da haben eigentlich ja dann wirklich in Anführungsstrichen nur die Zuschauer gefehlt. Also das tat mir dann schon echt ein bisschen weh. Also es war sogar irgendwie an diesem Wochenende so, klar, ich war jetzt in der letzten Zeit, seitdem ich in Berlin wohne, auch jetzt häufiger bei Auswärtsspielen als bei Heimspielen im Stadion, aber das war trotzdem, das war echt ziemlich bitter und das tat wirklich weh, das sogar zu schauen, weil man eben wusste, was abgehen würde, wenn da am letzten Spieltag die Champions League klargemacht wird. Jonas, wie hast du diesen letzten Spieltag begleitet? Die Erleichterung dürfte ja auch bei dir groß gewesen sein, war ja auch, ja, nicht nur im Fanleben, sondern auch so im Berichterstatterleben dann doch eine anstrengende Spielzeit.
Also ich habe mich wirklich sehr gefreut. Also für uns als Fans, auch für die Mannschaft, man hat es ja richtig gesehen, wie sie das gefeiert haben. Natürlich hat den Spielern die Fans gefehlt. Jonas Hofmann hat ja auch so eine nette Anekdote, ich glaube einen Tag oder zwei Tage später über die Website der Borussia so rübergebracht, nämlich dass wenn Raphael nur in letzter Minute getroffen hätte, dass dann auch die Pappkameraden geklatscht hätten, sowas in der Richtung hatte er dann noch im Interview gesagt. Also es war irgendwie, man wäre gerne im Stadion gewesen und das alles hätte mitfeiern können. Es hat jetzt nur dann zu einem Autokorso gereicht, wie ich es gehört habe. Also ich war jetzt nicht dabei, aber ich habe auf jeden Fall von anderen gehört, dass da man einen kleinen Autokorso veranstaltet hat. Also man wäre echt gern dabei gewesen, hätte mit den Jungs gerne mitgefeiert. So hat man gern die Bilder aus der Kabine gesehen und einfach gesagt, ja, die haben das wirklich sich gemeinsam erkämpft und haben jetzt hoffentlich vier Wochen schönen Urlaub.
Ja, und über die Jungs, die sich das gemeinsam erarbeitet haben, wollen wir jetzt vielleicht nochmal en Detail sprechen. Nachdem wir jetzt die Saison haben Revue passieren lassen, vielleicht gucken wir Mannschaftsteil für Mannschaftsteil nochmal drauf, bevor wir dann so ein Fazit ziehen und auch ja einen durchaus schwierigen, komplizierten Blick in die Zukunft unter Corona-Bedingungen noch werfen. Beginnen wir mal mit unserem Torhüter-Trio Jan Sommer, Tobi Sippel, Max Grün. Jan Sommer mit 34 Einsätzen, keine Minute verpasst und ja, wenn ich da an den Bashashi hier Aussetzer denke und an den Abspielfehler im Spiel bei den Bayern, ansonsten war das eine Weltklasse-Saison und für mich gibt es keine Argumente, dass er nicht genau wie Manuel Neuer zum besten Torwart der Saison hätte gekürt werden können vom Kicker. Also Jan Sommer ist für mich einfach seit Jahren ein Rückhalt, der sogar von Jahr zu Jahr, von Saison zu Saison noch sicherer ist und noch weniger Fehler hat. Also über seine fußballerischen Qualitäten muss man nicht sprechen und mittlerweile auch, also die Strafraumbeherrschung ist gut. Jetzt hat er sogar einen Elfmeter gehalten diese Saison. Was will man mehr?
Punkt.
Punkt.
Nächster Mannschaftsteil.
Genau, Tobi Sippel, Max Grün bleiben uns erhalten. Max Grün hat verlängert. Kann man auch nicht meckern. Sippel eine starke Nummer 2, Grün hinten dran. In der Innenverteidigung haben wir Matze Ginter und Nico Elvedi, flankiert von Toni Janschke, Fußballgott, der auch wieder auf 17 Einsätze gekommen ist. Auch da gibt es eigentlich nichts zu meckern. Matze Ginter, Elvedi, bärenstark und Janschke hat ja auch, wenn er gespielt hat, wenn er ran musste, keine Fehler gemacht.
Ja. Matze Ginter wird so ein bisschen als so ein geheimer MVP gehandelt, habe ich schon auf mehreren Plattformen mitbekommen. Also allein die Spieleröffnung, die man in dieser Saison von ihm gesehen hat und auch wie er vorangeht inzwischen, also er hat sich einfach prächtig weiterentwickelt, vor allem in dieser Saison. Muss man einfach hervorheben bei Matthias Ginter. Und Toni Janschke, einfach Mr. Zuverlässig. Also immer wenn er reinkam, hat er das gebracht, was man erwarten musste von einem Innenverteidiger.
Und dann haben wir noch einen vierten im Bunde, Mamadou Doucouré, der natürlich auch Beachtung findet hier in dieser Folge. Man ist geneigt zu behaupten, auch ein Gesicht der Saison, weil das war echt eins der Highlights, als er reinkam gegen Union.
Eines der vielen Highlights, man hat es ihm gegönnt. Ich glaube, es gab niemanden in Fußball-Deutschland, der ihm das nicht gegönnt hat. Endlich ist die Leidenszeit vorbei. Endlich kann er auf dem Platz stehen, hat dann seinen ersten Ballkontakt, seinen ersten Zweikampf geführt. Ganz wichtige Dinge für den Kopf und für die kommende Saison. Und da wünschen wir ihm natürlich auch nur das Beste.
Dann kommen wir auf unsere Außenverteidiger zu sprechen. Eine Flügelzange, die sich auch nochmal deutlich verbessert hat gegenüber der Vorsaison, weil wir jetzt mit Stevie Leiner echt einen guten Fang gemacht haben in der rechten Verteidigerposition, aber auch auf der linken Verteidigerposition. Der ewige Oscar ist jetzt nicht mehr ganz so ewig, er hat nochmal verlängert, aber er ist nicht mehr so unangefochten. Das liegt an Rami Benzebaini, der sogar Offensivgeist bewiesen hat, mit 5 Treffern in 19 Spielen eine super Bilanz hat. Sind das vielleicht auch Spieler, Benze Baini und Leiner, die man auch ja in diesen Lobgesängen auf die Mannschaft fast ein bisschen vergisst?
Also ich erinnere mich zumindest bei Leiner daran, dass es viele überrascht hat, dass wir überhaupt einen neuen Rechtsverteidiger geholt haben, weil wir da eigentlich ja andere Baustellen hatten. So habe ich es damals vernommen. Und was Benze Baini anbelangt, einfach eine, also Riesenüberraschung in dieser, also wirklich der Überraschungstransfer in dieser Saison aus meiner Sicht. Einfach weil ich nicht erwartet habe, dass er so dermaßen einschlägt. Also dieser Algerier, der von der Nationalmannschaft kam, den Afrika Cup gewonnen hat, dass er dann, klar, er hat Eingewöhnungszeit gebraucht, aber dann mit dieser Dynamik, die er da auf den Platz bringt, klar, aber gleichzeitig dann auch noch so robust in Zweikämpfen ist, Torgefahr ausstrahlt, dieses Gesamtpaket ist einfach enorm stark und wird, glaube ich, auch ziemlich unterschätzt in der Bundesliga. Also ist für mich eigentlich nach Alphonso Davies der stärkste Linksverteidiger der Bundesliga.
Gerade weil die Position ja auch bei fast allen Mannschaften seit Jahren nicht so stark besetzt ist. Also das macht schon einen Unterschied, wenn man da vor allen Dingen, selbst wenn Benze Baini nicht spielt, spielt halt ein Oscar Wendt. Also da ist man schon richtig stark besetzt.
Und dieser Machtwechsel, der da jetzt so ein bisschen stattgefunden hat von Oscar Wendt auf Rami Benze Baini, der hat eigentlich mit dieser neuen Flügelzange Benze Baini Leiner, ist der so ein bisschen auch Ausdruck des neuen Spiels von Borussia. Die Außenverteidiger sind extrem wichtig und die haben eine ganz neue Dynamik und aus meiner Sicht ist das ein Außenverteidigerpaar mit der Klasse und der Dynamik, das Borussia so noch nicht erlebt hat. Und das ist eine ganz neue Generation des Fußballs.
Und auch gut aufgestellt sind wir im Mittelfeld. Also ich denke, das ist auch über jeden Zweifel erhaben. Dennis Zakaria, Flo Neuhaus, Chris Kramer, Laszlo Benes gerade in der Hinrunde, Jonas Hofmann eben angesprochen, in der Schlussphase der Saison. Jeder hatte irgendwie so seine Hochmomente. Dennis Zakaria natürlich seine Spielzeit je unterbrochen, dann durch die Verletzung im Dortmund-Spiel, im Dortmund-Rückspiel. Bis dahin aber auch einer der besten Spieler der gesamten Liga für meine Begriffe. Was uns da aber auch ausgezeichnet hat, finde ich, in vergangenen Spielzeiten hätte ein Zakaria-Ausfall oder damals war es Chaka, hätte so ein Ausfall oder auch Dahoud dann doch deutlich einen stärkeren Leistungsabfall nach sich gezogen, als das jetzt der Fall war. Also da sieht man auch, was wir da in der Hinterhand haben. Und gerade wenn man bedenkt, dass ein Flo Neuhaus sich ja auch erst in der Zeit, nachdem Zakaria verletzt war, so richtig, ja sogar in den Dunstkreis der Nationalmannschaft jetzt gespielt hat, das sagt alles aus über diese Besetzung.
Die Breite ist inzwischen schon sehr beeindruckend, die wir im Mittelfeld aufzubieten haben. Wir hatten es ja gerade eigentlich schon genannt, also dass Neuhaus, Hofmann, Kramer, Zakaria, alle irgendwie auch Benes, ihre Hochzeiten hatten in der Saison. Also Zakaria vielleicht noch überragend. Es ist einfach wirklich beeindruckend, auch die Vorarbeit, die dann Max Eber geleistet hat, dass schon viele Verträge frühzeitig verlängert wurden.
Ja, und also Dennis Zakaria aus meiner Sicht, wie ihr es gesagt habt, Weltklasse. Also auf einem Wahnsinnsniveau. Wir haben vor der Saison, ich weiß, vor dem ersten Sandhausen-Spiel, Kevin, haben wir gesagt, Zakaria muss jetzt reifen, er muss jetzt zeigen, dass er reif ist, Verantwortung zu übernehmen und die Verantwortung auch übernehmen zu können. Und das hat er getan, diese Saison, und auf eine Art und Weise, die mich sehr erstaunt hat, diesen Schritt, den er gemacht hat, das war Wahnsinn. Und für mich haben es Florian Neuhaus und Matthias Ginter vor allem nach der Corona-Pause, nach der Verletzung von Dennis Zakaria aufgefangen. Die beiden, die habe ich auf ähnlich starkem Niveau gesehen danach, und ich freue mich einfach und ich hoffe drauf, dass wir es zu sehen bekommen. Florian Neuhaus in der Form, wie er jetzt in den letzten Spielen war, gemeinsam mit Dennis Zakaria, das ist für mich vielleicht eins der stärksten Mittelfeldduos, die Borussia je hatte.
Ja, wo du Ginter ansprichst, ist jetzt zwar nicht mehr in dem Segment als Innenverteidiger, aber ist ein guter Punkt, weil er natürlich fürs Aufbauspiel echt wichtig war. Und wenn man da an die ein oder anderen Situationen denkt, das war das Resultat aus einem langen Ginterball, der einfach unfassbar gut platziert kommt und getimed ist. Also das ist auch ein Erfolgsrezept gewesen, gerade in den letzten Spielen. Kommen wir vielleicht auf unsere Schaltzentrale, auf unseren Zehner, der jetzt ja ein klarer Zehner immer war, seitdem er auch eine lange Verletzung überstanden hatte. Peu à peu reingekommen, immer mal wieder Einsätze, am Ende der Saison nicht mehr aus dem Team wegzudenken. Lars Stindl auch dann schlussendlich schon wieder eine beeindruckende Bilanz, auch mit 9 Treffern in 25 Spielen. Ja, Lars Stindl auch einer, ist eigentlich ein Skandal, dass wir 90 Minuten Podcast noch nicht einmal den Namen genannt haben, aber er hatte auch schon wieder seine Momente und für mich begann das alles mit diesem Auswärtsspiel in Düsseldorf. Also ab da war er irgendwie in jedem Spiel ja an den entscheidenden Situationen offensiv beteiligt.
Das ist schon irgendwie ein bisschen merkwürdig, dass halt so eine Identifikationsfigur der letzten Jahre auf einmal so eine kleine Nebenrolle auf einmal innehat, obwohl er eigentlich an und für sich einer der Leistungsträger auch in dieser Saison war, der halt nach seinem Bruch auch erst relativ spät in die Saison eingestiegen ist und sich halt auch erst langsam zurückgearbeitet hat, aber jetzt am Ende halt furchtbar wichtig war, dass wir überhaupt noch in die Champions League gekommen sind.
Ja, und er hat die Kapitänsbinde weitergereicht in seinem letzten Bundesligaspiel an Raphael. Und ja, über den können wir vielleicht auch noch ein, zwei Sätze verlieren. Ist auf 8 Einsätze gekommen, wobei der Eindruck ein bisschen täuscht. Also es waren in Summe wahrscheinlich nicht ansatzweise 90 Minuten. Also seine Rolle war dann schon sehr klar zementiert, aber hegt da kein Groll, ist sicherlich wichtig auch für die Integration von einigen Spielern gewesen. Das gleiche trifft auf Ibo Traoré zu, auf den wir vielleicht noch gleich zu sprechen kommen, aber vielleicht ein paar Wörter zu Raphael. Fabian, du hast es in unserer letzten Folge nach dem Hertha-Spiel schon gesagt, wenn der das Ding macht in der Nachspielzeit gegen Hertha, dann wäre das wirklich der perfekteste Abschied gewesen. So ist es auch ein schönes Ding, weil ich wirklich das Gefühl habe, dass der in 2-3 Jahren nochmal wiederkommt und dann irgendwie so ein Botschafter wird oder so.
Ja, schade, dass wir ihn jetzt auf dem Platz nicht mehr sehen. Dieses Jahr, ja, klar, auch die Zeit macht vor ihm nicht Halt. Ich denke, wir hatten einfach einen klasse Spieler über Jahre, der mit über 70 Pflichtspieltoren für Borussia unvergessen bleibt und dessen Klasse auch in 20 Jahren noch Thema sein wird. Und ich denke, ja, einfach unvergessen.
Jonas, hast du einen persönlichen Raphael-Moment oder irgendein Spiel, wo er dich besonders beeindruckt hat in jetzt den 6-7 Jahren?
Also ich glaube, bei mir ist auf jeden Fall dieses Tor in Berlin hängen geblieben, wo er aus, ich glaube, 20 Meter Entfernung den Ball nach dem Freistoß von Wendt einfach in die Maschen hämmert. Das ist irgendwie gerade bei mir hängen geblieben. Auch das Spiel in der Champions League, wo er nicht ganz unbeteiligt war am 1-0-Treffer gegen den FC Barcelona. Das war auch einer der Highlights mit und um Raphael.
Ja, an das Barcelona-Spiel denke ich auch gerne zurück. Und genau, Hertha, ich meine, das wäre dieses 4-2 gewesen. Da waren wir auch im Gästeblock, Fabian. Das war ein fetter Moment, ein fetter Raphael-Moment. Hast du auf jeden Fall recht. Kommen wir jetzt auf unsere Angriffsriege zu sprechen. Ja, ich habe jetzt hier mal in unseren Notizen geschrieben, außen, weil doch auch ein Tikus Thuram eher dann so ein bisschen über außen kam. Vielleicht auch einer der Spieler der Saison, 10 Treffer in 31 Spielen als Rookie, dass er so einschlägt, überrascht dann schon, gerade wenn man bedenkt, wie viele wichtige Momente er auch mit eingeleitet hat, wie viele Offensivszenen er kreiert hat, alleine durch seinen Signature-Move, dass er immer irgendwie dann entlang der Torauslinie am Gegenspieler vorbeigeht. Beeindruckender Spieler und möge er uns noch lange erhalten bleiben.
Er hat auf jeden Fall einen sehr starken Antritt, den er irgendwie zu nutzen weiß. Also dass er mal eben Tempo rausnimmt, dann wieder Tempo aufnimmt und so halt durch diesen kleinen Vorsprung halt wirklich an Gegenspielern vorbeikommt. Und mal abseits des Platzes ist er auch einfach ein, bei allem, was man mitbekommt, ein herausragender Typ. Also man muss ja nur Mr. Eckfahne, ist halt wirklich so ein, vielleicht die Spaßkanone in der Kabine.
Ja, ganz klar. Und es macht Spaß, ihm zuzuschauen. Es macht Spaß, allen zuzuschauen. In dieser Saison Player, Embolo. Für mich einfach eine Angriffsreihe, die Spaß macht. Es war immer mal wieder der eine oder andere verletzt, mal wieder raus. Und die haben sich einfach super ergänzt, fand ich. Und ich finde, man muss die alle so ein bisschen zusammen erwähnen, weil es eben nicht leistungstechnisch gar nicht den einen gab, der jetzt herausstach, sondern es wurde die Last auf alle Schultern verteilt und das haben sie super gelöst.
Ja, also das ist eine gute Herangehensweise, wenn man die so im Paket betrachtet. Thuram 10 Treffer, Player 10 Treffer, Embolo 8 Treffer, Hermann 6 Treffer. Auch Patrick Hermann sicherlich zu beachten, hat eine sehr starke Bilanz, also so stark wie lange nicht mehr. Und das sind insgesamt 34 Treffer, also ist quasi ein Lewandowski. Und ja, das klingt vielleicht komisch, dass es jetzt 4 Spieler sind, die dann diese 34 Tore machen, aber so variabel musst du auch erstmal aufgestellt sein, weil was uns natürlich zugutekommt, ist, dass selbst wenn ein Thuram fehlt, selbst wenn ein Player noch dazu fehlt, dann stellen wir halt den Breel Embolo vorne rein. Das haben wir in den letzten 3 Spielen eindrucksvoll bewiesen. Also die Offensivreihe ist nochmal deutlich besser alleine durch Tikus Thuram, durch Breel Embolo, durch diese beiden Transfers als in den vergangenen Jahren. So eine Sturmreihe insgesamt hatten wir schon Ewigkeiten nicht mehr.
Es ist halt wirklich sehr beeindruckend, wenn man auf die Statistik blickt und halt wirklich nahezu jeder Angreifer irgendwie eine signifikante Anzahl an Torbeteiligungen hat. Das habe ich auch seit Ewigkeiten auch nicht mehr so wirklich gesehen. Ich weiß nicht, wann wir mal eine Phase hatten, wo wir vielleicht 5, 6 Spieler hatten, die halt derartige Torgefahr ausstrahlen.
Ich erinnere mich höchstens an Zweitliga-Zeiten, an Spieler wie Oliver Neuville, Friend und Sascha Rösler, die alle, glaube ich, eine super Bilanz hatten in der zweiten Liga.
Und nicht zu vergessen, hinten raus in den letzten Saisonspielen hat sogar Schabel Thuma noch das ein oder andere Ding gemacht.
Eieiei.
Ja, also im Prinzip, damit wäre alles gesagt, was unseren Kader betrifft. Vielleicht noch ein Name, Ibo Traoré, am Ende sogar noch einen Startelf-Einsatz bekommen gegen Wolfsburg, das sogar eine Stunde lang sehr gut gemacht, ist am Ende auf 7 Einsätze gekommen. Aber sicherlich für das Gefüge, für die Integration der französischsprachigen Spieler zusammen mit Olly Neuville, der auch Französisch spricht, ganz entscheidende Person. Und ich bin gespannt, ob er noch seinen Vertrag erfüllt. Ist ja auch schwer in Corona-Zeiten zu wechseln, hat noch ein Jahr Vertrag. Und also ich sag mal so, vom Hof gehen lassen wollen wir ihn jetzt auch nicht unbedingt. Wäre schon schön, wenn er noch da bleibt. Ich denke, wenn er sich das vorstellt, dann wird das durchaus Sinn machen, auch wenn er nicht so viele Einsatzzeiten bekommt. Dann vielleicht ganz zum Schluss, wenn wir über das Personal sprechen, müssen wir auch über das Trainerteam sprechen. Was würde man jetzt für ein Fazit ziehen, wenn man auf fußballerische, auf taktische Komponenten zu sprechen kommt? Jonas, du hast mit deinem Blog das Ganze auch intensiv betrachtet. Was sind für dich so die klaren Verbesserungspunkte gewesen, gerade im Vergleich zu der letzten Saison?
Also das hatten wir gerade eben auch schon ein paar Mal so ein bisschen angedeutet. Es ist halt diese taktische Flexibilität, die auf jeden Fall hinzugekommen ist, dass wir auf einmal auch praktikable Dreierkette spielen können. Das ist so ein Punkt, der auf jeden Fall inzwischen zu unseren Stärken gehört, dass wir Grundformationen wechseln können. Und was halt sich über Hacking verändert hat, ist halt, dass wir nicht mehr nur so eine Art Ballbesitzfußball mit so ein bisschen Pressing, ein bisschen Konter spielen, sondern jetzt wirklich in einer aktiven Art und Weise, und wo wir auch die Fans dann emotional mitgenommen werden, in 4 Phasen, die halt so Marco Rose nennt, spielen können, nämlich halt über Ballbesitz, über Umschaltspiele, über Gegenpressing, über eine sichere Defensive. Also Rose will wirklich den kompletten Ansatz sehen auf dem Feld und das hat man gut in der Anfang der Saison jetzt nicht gesehen, so unbedingt, da war es halt eher noch so ein bisschen mehr Kampf. Aber zum Ende hat man schon viel mehr gemerkt, aha, da in diese Richtung möchte Borussia nämlich ein Komplettpaket anbieten.
Und dementsprechend hoch ist auch der Anteil von dem Trainerteam von Rose, von seinem Co. Zickler und von René Maric, der ja auch als Fußball-Nerd dann nochmal eine ganz andere Komponente ins Trainerteam reinbringt. Dementsprechend hoch ist das auch zu bewerten jetzt, der Erfolg.
Ja, definitiv. Und wir haben es ja gerade schon angesprochen, es sind Kompetenzen, ganz neue Kompetenzen irgendwie im Trainerteam. Man redet mehr über die Co-Trainer als zuvor. Unter Dieter Hecking war das deutlich weniger der Fall. Auch vorher waren die Co-Trainer, man kannte sie, aber sie waren irgendwie ein bisschen die Übungsleiter im Training. Und jetzt kennt man auch die Stärken der einzelnen Co-Trainer. Und das ist so ein bisschen wie im American Football, möchte ich fast sagen, wo es ja auch eigene Coaches für die Defense, für die Offense, für eigene einzelne Positionen gibt. Und da nochmal die Kompetenzen stärker auf die einzelnen Trainer verteilt sind. Und so ist das bei Borussia jetzt auch der Fall. Letztlich obliegt die Gesamtverantwortung Marco Rose. Und da hat Max Eberl es ja so schön gesagt, Mitarbeiter der Saison, und ich denke, dem ist gar nicht viel hinzuzufügen.
Ja, definitiv. Marco Rose, Mitarbeiter der Saison. Ich denke, da hinter dem Satz von Max Eberl können wir uns alle vereinen. Max Eberl ist aber sicherlich selbst auch eine wichtige Person, weil er einfach seit Jahren auch für Borussia steht, weil er diesen Verein einfach aktiv mitgestaltet und aktiv besser gemacht hat von Transferperiode zu Transferperiode. Und wenn man sich die letzte Transferperiode anschaut, das ist eine 100% Trefferquote. Und zwar was für eine? Embolo, Thüram, Benze Baini, Leiner, Max Grün als dritter Torwart. Also da kannst du ja wirklich nicht meckern. Und Max Eberl wird jetzt auch wieder gefordert sein, wenn wir den Blick in die Zukunft richten. Das ist dementsprechend schwierig, weil eben Corona-Krise. Und weil jetzt die Sommerpause zu einem Zeitpunkt ist, wo sie sonst nicht ist, dann spielen andere Mannschaften noch europäisch aus der alten Saison, müssen sich auf die neue Saison vorbereiten. Alles kompliziert, und wie der Markt aussieht, weiß man auch nicht so genau. Was würde Sinn machen? Also auf welchen Positionen hat man noch Nachholbedarf für den Fall, dass man jetzt sich irgendwie was wünschen könnte? Was würdet ihr, oder wen würdet ihr euch wünschen? Auf welchen Positionen würdet ihr euch Transfers wünschen?
Also meine Wünsche sind eigentlich dem, was Max Eberl auch schon kommuniziert hat, eigentlich 1:1 genau das Gleiche. Nämlich, wir müssen halt auf jeden Fall die Abgänge kompensieren. Also Strobel, Johnson und Raphael werden in irgendeiner Art und Weise ersetzt werden müssen. Was man ja derzeit so hört, ist, dass halt ein Hannes Wolf aus RB Leipzig ein Thema ist mit einem Leihgeschäft und Kaufoptionen. Und Sebastian Vasiliadis, da muss ich auch noch ein bisschen den Namen auch ein bisschen lernen, wie er richtig ausgesprochen wird, der scheint ja wohl als Ersatz für Strobel im Gespräch zu sein. Und was man so ein bisschen bei Raphael, das ist eigentlich noch das Wenigste, was man so hört, ist, dass ein gewisser David aus Gent, wie auch immer man den Ort ausspricht.
Ja, Gent, glaube ich. Gent. Kumpel von mir kommt aus Belgien, und es ist wohl einfacher, als man denkt.
Und der scheint wohl im Visier der Borussia zu sein. Das ist das, was man derzeit so ein bisschen hört.
Genau, also Wolf, Leihgeschäft mit Kaufoption, klingt durchaus realistisch, gerade unter Corona-Bedingungen. Hatten wir ausführlich auch schon mal thematisiert, dass wir da auch echt nicht nachvollziehen können, dass Leipzig für den 12 Millionen haben will, also das haben will, was sie selbst bezahlt haben, im Konzern auch noch. Vasiliadis ist Gladbach-Fan, das dazu, also würde passen. Und David ist sicherlich dann das unrealistischste Modell, weil er doch teuer erscheint. Fabian, vielleicht deine Eindrücke zu den Personen, oder hast du sogar noch einen in der Hinterhand?
Spannend. Ich bin auch bin echt sehr gespannt, was passiert. Ja, jetzt hört man immer mehr. Borussia hat erstmal aktuell eben für Transfers kein Geld auf der hohen Kante, was sie jetzt diesen Sommer raushauen können, Corona-bedingt. Ja, das ist natürlich erstmal schmerzhaft, aber Max Eberl ist für die kreativen Lösungen bekannt. Und ich bin davon überzeugt, dass, wenn Max Eberl es schafft, Spieler von Borussia zu überzeugen, dann wird er auch eine Lösung finden, die Spieler zu Borussia zu holen. Und egal, ob das jetzt Jonathan David oder einen Hannes Wolf betrifft, da gibt es ja tatsächlich Modelle, die man da auch nochmal in den Raum stellen kann. Sei es eine Ablöse, die in verschiedenen Raten gezahlt wird, oder eben, wie Jonas es schon angesprochen hat, eine Leihe mit anschließend passender Kaufoption oder sogar Kaufpflicht, dass man sagt, lass uns erstmal die Champions League-Saison spielen, Einnahmen generieren, wieder Fußball, wieder Fans im Stadion sein, da wieder Einnahmen generieren und dann letztlich nächsten Sommer sagen zu können, dann können wir die Spieler definitiv auch fest unter Vertrag nehmen und eine Kaufpflicht etablieren, die sicherlich dann auch, so realistisch muss man auch sein, dadurch auch bezahlbar wird, dass mit Sicherheit nächste Saison der ein oder andere Spieler gehen könnte.
Ja, Stefan Schippers als Finanzpapst bei der Borussia hat in seinem Update jetzt nach Saisonende ja auch nochmal klar gesagt, dass jetzt wirklich keine großen Sprünge drin sind, dass aber natürlich die Champions League einiges abfedert, aber dass natürlich auch einfach mal 13 Millionen in der nächsten Saison wegbrechen, weil Eurosport keine Spiele mehr überträgt. Das finde ich auch irre, was das ausmacht. Das geht natürlich allen Vereinen auch so. Es ist natürlich aber auch von dir auch richtigerweise, Jonas, erwähnt worden, dass natürlich bei anderen Vereinen, man sieht es bei VfL Wolfsburg, wo dann einfach mal so ein fettes Minus gestopft wird, ne, vom Konzern. Das ist natürlich bei uns nicht so, deshalb brauchen wir die angesprochenen kreativen Lösungen. Wenn wir jetzt über Spieler gesprochen haben, vielleicht weg von Personal, dass irgendwas passieren wird, ist sicherlich zu erwarten. Ist natürlich auch gut, dass wahrscheinlich die Mannschaft komplett zusammen bleibt. Dennoch, was sollte sich oder was muss sich vielleicht auch noch verbessern, wenn man jetzt mal wegkommt von einzelnen Positionen und Namen? Wie denkst du darüber, Jonas?
Also wir haben eigentlich jetzt schon relativ oft dieses Wort verwendet, nämlich Chancenverwertung. Das ist etwas, was ich auf jeden Fall verbessern muss. Und im Hinblick auf dessen, was wir halt im Pokal und Europa League so ein bisschen erlebt haben, weil das halt auch, also Pokal ist mal außen vor, da waren es eigentlich mitunter starke Leistungen, wenn man es jetzt mal absieht von dem Saisonstart in Sandhausen und so weiter, war es in der Europa League auch wackelig. Man muss halt so ein bisschen die Balance finden, also dass man halt weiß, die Kräfte ordentlich einzuordnen, dass man jetzt nicht einen Wettbewerb federn lässt und den anderen halt überperformt zum Beispiel. Das sollte man auf jeden Fall besser in den Griff kriegen.
Und wenn man das alles in einen Topf wirft, glaubst du, wir können wieder um diesen vierten Platz zum Beispiel mitspielen? Also ich bin ja schon fast der Meinung, 1, 2, 3 ist eigentlich unter normalen Umständen fast zementiert. Bayern müssen wir nicht drüber sprechen. Dortmund hat mich sogar eher enttäuscht, wenn man sich die Punktebilanz anschaut und den Kader in dieser Spielzeit. Dahinter Leipzig, die unfassbare und unverhältnismäßige Möglichkeiten haben. Dann kommt eigentlich Leverkusen, dann kommen die Werksclubs. Nichtsdestotrotz, glaubst du, wir können wieder um Platz 4 vielleicht mitspielen in der nächsten Saison? Ist natürlich jetzt noch ein sehr weiter Blick in die Glaskugel.
Das stimmt tatsächlich. Also es hängt auch viel davon ab, was jetzt noch die anderen Vereine vor uns machen oder um uns herum machen. Also wenn man daran denkt, Leipzig hat jetzt Werner abgegeben. Bei Bayer Leverkusen ist Havertz ein Thema, der könnte wechseln, wohin auch immer. Die Bayern jetzt mal komplett außen vor, die haben jetzt gerade mit Sané schon einen Riesenfang eigentlich gemacht. Da sehe ich gar nicht die Chance, überhaupt sie anzugreifen. Dortmund würde ich auch mal komplett erstmal streichen, auch wenn da wohl vielleicht auch der ein oder andere Leistungsträger gehen könnte. Wolfsburg ist eigentlich durch dem, haben wir gerade auch gesagt, das Konzernminus wurde, also das Vereinsminus wurde vom Konzern aufgelöst im Endeffekt. Hertha hat einen Investor, der ordentlich investiert. Das wird nicht unbedingt einfacher. Ich würde eher sagen, dass wir wieder die gleichen Chancen haben wie in dieser abgelaufenen Saison.
Aber das alleine spricht ja schon eigentlich durchaus für uns. Also, dass wir uns da jetzt über Jahre so halten können, dass wir neben Bayern und Dortmund die einzige Mannschaft der letzten 9 Jahre sind, die immer einstellig war. Das hat schon Aussagekraft. Fabian, Hertha ist gerade gefallen als Stichwort. Wir hatten auch schon mal durchaus erwähnt, dass wir jetzt nicht daran glauben, dass sich irgendwie die Bundesliga großartig umwälzen wird. Erst recht nicht nach dieser Corona-Sommerpause. Hertha ist aber schon ein Verein, den man sicherlich ins Auge nehmen sollte, aber jetzt auch nicht überbewerten darf, oder?
Hertha ist natürlich auch ein Kapitel für sich. Da sind wir mal gespannt. Von Hertha kamen oft große Töne. So richtig was dahinter steckte selten. Ja, mit Windhorst jetzt ein Investor, der tatsächlich auch wieder in Spieler investiert und auch in qualitativ hochwertige Spieler. Wie sich das dann im gesamten Teamgefüge zusammenfügt, das werden wir sehen. Und da sehe ich eine Riesenstärke von Borussia. Es wird nicht einfach nur nach fußballerischer, individueller Qualität gekauft, sondern ich habe bei Borussia das Gefühl, dass Max Eberl es schafft, wirklich eine Mannschaft zu formen und charakterlich genau zu schauen zu können, welcher Spieler passt in die Mannschaft und welcher Spieler passt nicht. Und das ist eine hervorragende, einzigartige Fähigkeit. Und das ist, denke ich, ein Faktor, der einfach nicht zu unterschätzen ist. Deshalb für mich ja Max Eberl der Spieler, der Mitarbeiter des Jahrzehnts, wenn man so will.
Ja, ganz
würde
genau.
Würde ich auch so sagen.
Ja, ganz genau. Da sind wir uns einig. Und mit Max Eberls Worten kann man sicherlich auch auf Hertha zu sprechen kommen. Eberl hat ja gesagt, Hertha macht im Prinzip in einem Sommer 10 Jahre wett. Finanziell stimme ich ihm dazu, aber du hast einen ganz wichtigen Punkt oder Aspekt genannt, Fabian. Man kann eben innerhalb eines Sommers nicht einfach das Mannschaftsgefüge, den Charakter einer Mannschaft verändern, nachhaltig verstärken. Das ist einfach ein Langzeitprojekt und da ist Geld egal, da spielt Geld keine Rolle. Also von daher glaube ich auch nicht, dass Hertha da jetzt irgendwie direkt die Champions League angreift. Und ich halte Lars Windhorst, Achtung, Wortspiel, auch immer noch für einen etwas windigen Typen. Also das ist irgendwie so ein Typ, der eigentlich so in die Bundesliga der 90er, 2000er Jahre besser passt als jetzt. Finde ich ganz merkwürdig, ja. Den Kerl.
Stimme zu.
Ich frage mich halt auch wirklich, was er sich von dem Geschäft erwartet. Also wenn er was investiert, frage ich mich, was er da herausholen möchte aus der Hertha. Weil es wird, wie er gerade auch gesagt hat, wird was Kurzfristiges sehr wahrscheinlich funktionieren, da etwas rauszuholen aus der Hertha mit ein paar 100 Millionen. Aber um wirklich an die Spitze zu kommen, das sieht man ja an RB Leipzig, muss man weitaus mehr als ein paar 100 Millionen investieren.
Ja, absolut. Und selbst dann geht Timo Werner noch und keiner wundert sich so wirklich und es gibt auch keine Chance, ihn zu halten. Sagt ja dann auch einiges aus. Wenn wir vielleicht auf unsere Chancen blicken oder während wir das machen, ist natürlich auch gegeben, dass wir eben nicht mehr in der alten Saison im europäischen Wettbewerb vertreten sind. Başakşehir hier sei Dank. Das hat für uns oder bringt für uns den Vorteil mit sich, dass eben wir ja eine normal lange Sommerpause haben. Sie verschiebt sich natürlich, aber sie ist deutlich länger und sie ist deutlich weniger belastend als für RB Leipzig, für Bayern München, Leverkusen, Frankfurt und Wolfsburg, die allesamt noch europäisch dann spielen in Portugal respektive in NRW im Endturnier der Champions League und Europa League. Was meint ihr, kann das ein Vorteil sein für uns, gerade wenn man sich schon mal diesen eng gestaffelten Rahmenterminkalender, der zumindest ja im Umfeld der DFL kursiert, wenn man sich den mal anschaut, mit Start 18. September und mit einem Saisonende, was ja trotzdem zeitig sein muss, wegen der nahenden EM 2021.
Also nicht zu vergessen, die Länderspiele, die auch noch anstehen. Also wenn man dann überlegt, dass da halt wirklich weniger Pause für Spieler da ist, dass die Saison dann halt anfängt, vielleicht gar nicht ausgeruht. Klar, absoluter Vorteil für Borussia. Eigentlich ist es ein Segen, dass wir halt wirklich rausgeflogen sind, weil sonst, ja, wenn wir also Europa League ist mal abgesehen davon ja kein finanziell lohnender Wettbewerb, wenn wir da spielen, wahrscheinlich viel Kräfte lassen und dann eine Saison starten, wo wir einfach nicht voll im Saft sein werden können. Und dann muss man überlegen, dass ja auch noch dann die Champions League dann auch irgendwann kommt und wir ganz viele englische Wochen haben werden, so wie ich das verstanden habe. Keine Winterpause sehr wahrscheinlich oder eine kurze Winterpause haben werden. Also es kann eigentlich nur ein Vorteil für uns sein.
Ja, Champions League Auslosung 1. Oktober und dann 3 Spieltage on block jeweils, also 2x3 Spieltage on block mit irgendwie 3 Wochen Pause dazwischen, ansonsten dann eben wöchentlich englische Wochen. Auch da muss man ja echt nochmal froh sein, dass man es auch in die Champions League nicht nur aus finanzieller Sicht gepackt hat, weil die Europa League, dieser Europa League Rhythmus mit Donnerstag, Sonntag ist ja auch super unattraktiv, gerade auch als Fan, selbst wenn man jetzt noch nicht hin kann, aber irgendwie ist das schon immer ein Upturner. hintereinander. Das macht dann jetzt schon mehr Bock mit der Champions League. Dienstag, Samstag Rhythmus oder Mittwoch, Samstag. Fabian, wenn wir vielleicht auf unsere Chancen abseits der Bundesliga blicken. Champions League, Pokal, zwei Wettbewerbe. Im Pokal sind wir ja irgendwie immer unglücklich ausgeschieden. Zuletzt auch mit schweren Losen gepflastert worden auf unseren Wegen. In der Champions League wird es so oder so schwierig. Aber wie blickst du so auf die beiden Pokalwettbewerbe und auf unsere Chancen, Hoffnungen dort?
Ja, der DFB-Pokal ist wie jedes Jahr gleiche Chancen wie jedes Jahr. Jedes Jahr hofft man, dass Borussia es nach Berlin schafft. Jedes Jahr findet die erste Runde statt. Ich finde, für mich persönlich ist die Auslosung der ersten Runde schon immer ein Highlight. Und ich weiß, für dich, Kevin, auch, für dich auch. Und deshalb, ich freue mich jedes Jahr erneut auf den DFB-Pokal. Ich hoffe jedes Jahr erneut, dass wir nach Berlin fahren. Aber dieser Pokal hat eben seine eigenen Gesetze. Und deshalb ist der einfach nicht planbar. Also alles, was da über Runde 2, 3, 4 hinausgeht, ist einfach dann irgendwann Bonus und einfach für mich ein ganz interessanter Wettbewerb, vor allem dieses eine Spiel jeweils hat für mich einen riesen Charme. In der Champions League kann es am Ende Borussias Riesenvorteil werden, wie wir es gerade angesprochen haben, diese kurze Pause, die ja auch alle anderen Teams in allen anderen Ländern jetzt haben, die jetzt bis Mitte, Ende Juli spielen, noch in ihren Ligen, dann in die Champions League und dann einfach nahtlos weiterspielen. Und Borussia hat jetzt eine Pause und eine Vorbereitung. Das ist ein Riesenvorteil. Deshalb glaube ich, dass die Champions League-Saison nächstes Jahr unberechenbar wird. Nichtsdestotrotz ist Borussia da Außenseiter.
Jonas, hast du noch was hinzuzufügen bezüglich Champions League Pokal?
Ich hätte noch gern, dass da wieder Fans dabei sein könnten.
Ja,
das
allerdings.
Was glaube ich jeder von uns gerne hätte, mit Fans das Ganze. Also es wäre jetzt wirklich bitter, wenn FC Liverpool gezogen werden würde und man könnte das nicht live miterleben. Das wäre wirklich sehr schade.
Ja, ich habe bei Twitter jetzt auch so ein paar Auslosungsoptionen dargestellt, also wie jetzt so eine Gruppenkonstellation aussehen könnte. Hab die Mannschaft mal in vier Töpfe gepackt. Borussia hat zu 99% den Top 4 sicher. Das garantiert natürlich auch die maximal schwere Gruppe. Möglich wäre zum Beispiel Stand jetzt Liverpool, Atletico Madrid und Olympiakos Piräus. Also das wären natürlich auch drei geile Ziele. Das wäre natürlich wirklich bitter und ich befürchte auch so ein bisschen, dass so dieser Auslosungscharme ein bisschen flöten gehen kann, weil man eben ja sicher sein muss, dass man zumindest nicht überall hinkommt. Und beim Pokal ist es ja sogar so, dass aktuell darüber nachgedacht wird, dass die Amateurclubs dort spielen müssen, wo ein Hygienekonzept wirklich umgesetzt werden kann. Sprich, dass das Heimrecht getauscht wird. Und wenn ich mir Borussia Mönchengladbach gegen den BSC Hastedt in Gladbach vorstelle, dann hat das ja wirklich einen ziemlich würdelosen Charakter. Dementsprechend würde ich jetzt auch mal hier die Frage nach Wunschlosen ad acta legen, weil das hat jetzt irgendwie wenig Mehrwert. Viel besser wäre es doch, wenn wir jetzt vielleicht ganz am Ende nochmal gucken auf das, was so abseits des Sportlichen los ist. Wir haben nämlich einen neuen Trikotsponsor, der bringt auch 10 Millionen pro Jahr mit. Und Fabian, ich weiß von dir, dass du die Trikots zum ersten Mal seit der Postbank-Ära richtig geil findest.
Also zum einen, der gelbe Balken ist weg. Also wir haben jetzt hier bald 2 Stunden Podcast aufgenommen und es hat 2 Stunden gedauert, bis wir jetzt zum ersten Mal sagen können, der gelbe Balken ist weg. Ich glaube, alleine das ist für die meisten Fans von Borussia doch schon ein Grund, um eine Flasche Bier aufzumachen und sich das neue Trikot zu bestellen. Ich habe keine Ahnung, wie die Bestellungen in den ersten Tagen aussahen, aber ich kann mir vorstellen, dass es viel, viel mehr waren als sonst. Zum ersten Mal ohne den gelben Balken. Und bevor wir jetzt auf unseren neuen Sponsor zu sprechen kommen, finde ich das Design des Trikots auch durchaus ansprechend. Ganz weiß, mit ein paar Spielereien, aber an sich, mir gefällt es tatsächlich. Ich werde es mir mit Sicherheit bestellen.
Ja, ich als großer Trikotsammler erfreue mich vor allen Dingen auch immer an so kleinen Details wie diesem 120 Jahre Jubiläumsaufdruck unter der Raute. Also das ist auch ganz nett gemacht und ich bin natürlich auch gespannt, wie jetzt die anderen beiden Trikots, Auswärts- und Event-Trikot, aussehen werden. Jonas, ich gehe davon aus, du bist auch froh, dass, also Postbank sicherlich war ein gutes Agreement, hat man gut miteinander zusammengearbeitet, Borussia und Postbank, aber man ist dann doch froh, dass die Trikots jetzt wieder ein bisschen schöner aussehen.
Ich bin ganz klar auch ein Ästhet, was Trikots anbelangt. Also der gelbe Balken war wirklich der Grund, wieso ich mir kein Trikot geholt habe. Lustigerweise fand ich halt wirklich lustig, dass halt auf der Pressekonferenz von FlatEx dann auch nachgefragt wurde, ob es denn einen grauen oder orangenen Balken geben würde. Also das war halt, man hat direkt gemerkt, es hat wirklich Fans jahrelang wirklich sehr beschäftigt, dieser Balken.
Das Trauma. Das,
genau, es sind jetzt wirklich alle, wo, dass das vorbei ist. Auch bei allem Respekt dem Sponsor gegenüber. Also er hat ja uns gut unterstützt. Auch er hat, glaube ich, Schippers auch gesagt, sie haben ja, sind ja schon dabei, seitdem wir quasi noch relativ eine graue Maus waren in der ersten Liga.
Aber ich fände es lustig, wenn FlatEx einfach einen gelben Balken auf das dritte Trikot hinterlegen würde. Einfach so. Um die Tradition aufrechtzuerhalten.
Oder so ein quietschorangenen, ne? Genau.
So zu Halloween so ein Sondertrikot oder so. Ja. Ganz praktisch.
Richtig, richtig, genau. Ja, Borussia wird 120 Jahre alt in diesem Jahr. Die Saison wird zu dem Zeitpunkt noch lange nicht angepfiffen sein. Und zum Beispiel.
Ja, in 4 Wochen.
So, ja, genau, in 29, 28 Tagen, richtig. Und dann beginnt aber die Vorbereitung in dem Zeitrahmen auf die neue Spielzeit. Es sieht halt nach dem 18. September aus als ersten Bundesligaspieltag, vorher natürlich Pokal wahrscheinlich. Thema Zuschauer in den Stadien, die Diskussion nimmt mittlerweile Fahrt auf und das wäre jetzt auch so vielleicht unser letzter Blick in die Zukunft und auch vielleicht ein würdiges Ende für diese Saisonabschlussfolge unter Corona-Bedingungen. Was muss passieren, damit ihr wieder ins Stadion geht? Seid ihr beide jemand, die sagen, ja, wenn ich darf mit meiner Dauerkarte, du Jonas, dann bewerbe ich mich auf jeden Fall um ein Ticket. Es wurde ja jetzt schon, ich habe es jetzt auch aus eigener Erfahrung jetzt gesehen, unter der Woche, Anfang der Woche, wurde ja durchaus transparent dargelegt, wie die Borussia gedenkt, damit fortzufahren. Es wurden 80 Euro nur abgebucht für den Stehplatz in der Nordkurve, also nur für die Rückrunde, weil man eben davon ausgeht, dass in der Hinrunde noch nichts passiert. Wenn aber zumindest teilweise Zuschauer rein dürften, würdest du gehen, Jonas?
Also ich bin erst halt kein so ein Fan davon, dass man halt selektiert. Also ich wüsste auch gar nicht, wie man das fair abbilden sollte. Also klar, generell wäre ich dafür, Fans, ja, auf jeden Fall ins Stadion. Aber ich wüsste nicht, wie man das gerecht zustande bringen sollte. Vielleicht ein Glückslos. Aber auch dann würde ich mich fragen, wie das Ganze dann aussieht. Dann muss natürlich auch dieser 1,5 Meter Abstand eingehalten werden. Und da frage ich mich dann halt auch, ja gut, dann sitzen wir dann da. Man hat auch schon gehört, es könnte auch wahrscheinlich keine Gesänge geben. Da frage ich mich dann auch, wie das dann wirkt, wenn da Leute mit Abstand sitzen, nichts singen, nichts zum Spiel an Lautstärke beitragen. Dann sind wir, im Endeffekt sind wir dann fleischgewordene Pappkameraden, würde ich mal so sagen.
Absolut.
Und das fände ich jetzt, ist nicht die Lösung, die sich vielleicht auch, wenn man so vom Fanprojekt und den Ultras hört, die ja unbedingt wollen, dass Fans ins Stadion kommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das damit gemeint haben, dass unbedingt Fans ins Stadion gehören.
Nee, definitiv nicht. Diese Lösung wäre ja wirklich auch ein, ich sage es jetzt mal so, ein Arschtritt für Fußball und Fankultur, weil es ja wirklich am Ende darauf hinauslaufen würde, dass der Zuschauer, der im Stadion sitzt, der zahlende Kunde ist und dann im Zweifel noch mit personalisierten Tickets. Das würde wirklich beweisen, dass viele Leute bei der DFL und beim DFB nicht verstanden haben, worum es beim Fußball und Fankultur geht. Trotz 3 Monaten Geisterspiel würde das zeigen, dass sie den Fußballfan als den zahlenden Kunden ansehen. Ein Dialog auf Augenhöhe scheint da ja wirklich völlig unmöglich zu sein und ich bin auch der Meinung, so sehr wir uns das alle wünschen, aber unter den Voraussetzungen wäre es für mich eher ein Schock als eine Erlösung.
Ja, ich bin mittlerweile nämlich auch schon auf dem Standpunkt, also ich habe die Dauerkarte jetzt logischerweise verlängert, also da habe ich auch gar nicht drüber nachgedacht, weil ich ja, ich will mir jetzt auch nicht die Dauerkarte aus den Händen nehmen lassen, weil bei 30.000 wird ja eh Schluss gemacht und der Run auf Dauerkarten ist ja auch seit Jahren ungebrochen. Aber natürlich wäre das schon ziemlich schwierig und würde mir auch zu denken geben. Also ich weiß nicht, ob ich da Bock drauf hätte, weil fleischgewordene Pappkameraden, ja, ist ein guter Punkt. Und dann weiß ich nicht, ob ich lieber noch durchhalte, irgendwie ein Jahr oder so oder noch länger. Das Schlimme ist halt, man weiß nicht genau, man kennt diese Perspektive nicht. Aber ich weiß nicht, ob ich nicht sogar lieber durchhalte für diesen Wahnsinnsmoment, wenn zum ersten Mal alles so ist wie vorher. Da muss man auch die Frage stellen, wird überhaupt je wieder alles so sein wie vorher? Weil ich kann mir schon gut vorstellen, dass personalisierte Tickets generell flächendeckend, die natürlich jetzt unter den Bedingungen eingeführt werden, dass die auch so schnell nicht zurückgenommen werden. Also es ist eine ganz schwierige Gemengelage und ich glaube, da wird noch einiges zu diskutieren sein, gerade auch in diesem Konflikt Verband, Verein, Ultras, weil natürlich die Vereine haben auch ein Interesse, dass zumindest ein paar Zuschauer reinkommen, weil dann können sie Tickets verkaufen, ist doch logisch.
Ja, das ist auch der einzige Punkt, den ich wirklich sehe, der dafür spricht, dass man dem Verein halt unter die Arme greifen kann. Denn auch wenn, also aus meiner Sicht, ich würde eher ein Modell bevorzugen, wo ich als Fan vielleicht eine Art Spende oder wie man das dann halt bezeichnet, abgeben könnte jeden Monat. Anstatt ein Ticket oder sowas zu kaufen, halt zu sagen, hey, ich kann zwar nicht ins Stadion, aber nimm doch mein Geld dafür. Also irgendwie, dass man halt seinen Support oder seine Unterstützung für den Verein halt in dieser Art und Weise zeigt, anstatt ins Stadion zu kommen.
Ja, ich denke
meine,
auch.
Ja, ja. Ich meine, es gibt auch Tools, die auch in der Kreisliga oder so angewandt werden, wo man das virtuelle Ticket so in der Art kaufen kann, wo man so ein Bratwurstbier quasi spenden kann in einer virtuellen Art und Weise über den Preis. Fände ich auch ein legitimes Modell für einen Bundesliga-Verein.
Ja, sind sicherlich noch einige interessante Ideen in petto und ich denke, da werden wir auch noch einiges von sehen, aber natürlich kann das alles nur oder ist wahrscheinlich alles nur ein Tropfen auf den heißen Stein und natürlich regiert dann irgendwie auch die Jagd nach dem Geld. Wir werden das auf jeden Fall alles weiter beobachten und also ich würde sagen, wir haben jetzt hier knapp über 2 Stunden über Borussia gesprochen, haben in dieser irren Saison ein würdiges Ende bereitet, auch hier im Podcast. Und Jonas hat sehr viel Spaß gemacht und ich würde sagen, in der nächsten Saison machen wir das Ganze nochmal in dieser Dreierkombination.
Würde ich gerne machen. Also mit dem holprigen Start von mir am Anfang im Podcast ist es quasi wie bei Borussia gewesen, am Ende ein bisschen mehr aufgeblüht und vielleicht ist mein Beitrag heute so ein Spiegelbild der Saison gewesen hier in diesem Podcast.
Genau, die ersten 2 Minuten waren das 1:0 in Sandhausen, hast dich dann reingerettet in die Saison, nachdem es da aus Kübeln geschüttet hat. Ich weiß nämlich noch, Fabian, wie wir da völlig nass in Sandhausen in dem Stadion standen, am Pokalauftakt. Und ja, also Jonas, das machen wir auf jeden Fall. Alle Hörerinnen und Hörer, sei gesagt, Schwarz-Weiß-Grün auf jeden Fall eine wichtige, gute Adresse. Ich denke, du wirst das weiter in der Taktzahl hoffentlich und in der Qualität weitermachen. Und wir hören uns. Mach's gut.
Danke für die Einladung. Ciao.
Ja, Fabian, das war's dann auch mit uns beiden. Bei dir geht der Akku jetzt auch leer. Ich höre jetzt von dir auch oder sehe jetzt nur noch ein verschwommenes Bild bei Skype. Es bleibt eigentlich nur, ich übernehme das ja jetzt mal für uns beide, es bleibt nur Danke zu sagen im Namen vom Pfostenbruch, von Fabian, von mir für diese geile Saison und natürlich darf ein ganz wichtiger Teil dieses Podcasts nicht fehlen. Dobby, auch großes Dankeschön an dir, war eine großartige Saison und ja, wir freuen uns auf die nächste, die dann mit Champions League Fußball auch einiges parat hält. Hoffentlich können wir bald wieder ins Stadion. Bis dahin, macht's gut, ciao.
Liebe Zuhörer vom Pfostenbruch, lieber Kevin, lieber Fabian, schönen Dank erstmal für dieses Jahr, dass ihr es ja verkraftet habt, meine Gesangseinlagen und dass ihr das überstanden habt. Es war ein super Jahr bei unseren Fohlen dieses Jahr, in der Premierensaison von Marco Rose. Wir haben super performt, genau das umgesetzt, glaube ich, was er uns vorgelebt hat und vorgegeben hat. Natürlich auch muss man ganz, ganz tollen Dank ausrichten an die ganzen Trainer, an den ganzen Stab, Trainer, Betreuer, an die Physiotherapeuten. Ihr habt einfach alle super Arbeit geleistet, bei der ganzen Familie, bei der Borussia. war herrlich von Anfang an bis zum Schluss. Und auch wenn wir mal ein Spiel verloren haben, wir sind danach immer wieder zurückgekommen. Wir haben darauf folgende Spiel immer gepunktet, meistens danach gewonnen. Und eins habe ich noch in der Sommerpause, damit ihr mich nicht ganz vergisst, habe ich noch mal ein schönes Lied für euch zusammengestellt. In diesem Sinne, schönen Gruß an Phil Collins in the Air Tonight. Wünsche euch noch eine schöne Sommerpause. Und ja, viel Spaß jetzt beim Zuhören. Wir spielen endlich wieder in der Champions League. Oh ja, dort treffen wir dann auf Liverpool oder Madrid. Oh ja, und auch in Europa singen wir unseren Hit. Oh ja, und der geht so. Oh glorreiche Borussia, die Macht vom Niederrhein. So war's in alten Tagen, so wird es wieder sein. Fünfmal deutscher Meister und dreimal den Pokal. Wir schreien euch nach vorne, komm, macht es noch einmal. Alle, alle, alle. Ich wünsche euch eine schöne Sommerpause. Alle, alle, alle.